Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und ja, für den heutigen Gast habe ich wirklich hart gekämpft und es ist mir eine große Ehre, dass ich heute mit ihm sprechen darf. Snickers für Linkshänder ist ein echter Künstler und Humorist unserer Zeit, der den Namen verdient hat und ihr kennt ihn wahrscheinlich von seinen großartigen, grandiosen Musikparodien wie diesen hier.
Der ansteckendste Party-Mix aller Zeiten mit Songs von Gritney Houston, Schnupfhundi Hund, Rod Stewart und Matthias Keim.
Verdammt, ich krieg dich nicht.
Ich sitze irgendwo auf einem Bahnhofsklo. Corona.
Ich war mal kurz in China und ratet mal wo.
Wuha, wuha,
jetzt blutet mein Po.
Oh, ich will nur kurz mal raus. Nur kurz mal raus, dann kam ich zurück nach Haus mit scheiß Corona.
Ja, natürlich ist und kann er noch viel mehr, aber dazu erfahren wir alles jetzt in diesem Gespräch und daher jetzt ohne weitere Vorrede herzlich willkommen auf meinem Kanal Snickers für Linkshänder. Hi.
Hallihallo, ich bin's, Snicky oder Willi, kannst mich auch Willi nennen, wie du möchtest.
Ja, ich habe heute natürlich habe ich mich ultra vorbereitet und wollte nochmal so recherchieren und bin so in die Untiefen deiner Archive im Internet gegangen und dann habe ich Snickers für Anfänger eingegeben auf YouTube. Hm. Aber da gab es auch ein paar Ergebnisse. Es gibt so Snickers-Kuchen und so für Anfängerbäcker, habe ich dann gefunden.
Interessant. Ich glaube, es gab auch mal ein paar Snickers für Rechtshänderseiten. Das war eh alles so ziemlich random, auch mit dem Namen, aber vielleicht kommen wir dazu noch. Bitte wundert euch nicht, liebe ZuschauerInnen, Ans Kiwi. Ich habe, glaube ich, eine Bindehautentzündung. Meine Augen sehen aus wie die von Michael Jordan in der Last Dance-Doku, weil er zu viel raucht und Alkohol trinkt. Meine Augen sind ein bisschen krank, aber ich schmier mir da Salbe rein. Ich sehe nicht immer so aus. Glaub mir.
Ja, ich habe eine AI-Vorstellung von dir vorbereitet. Also die Ankündigung deiner Person jetzt hat eine künstliche Intelligenz geschrieben. So.
Geil. Mit Journey oder?
Mit Journey oder?
Ah, nee, mit Journey macht Bilder, aber es gibt es auch bald mit Text. Aber es gibt dieses Chat-GPT-Programm, wo man Sachen rein.
Ja, Mann, zu krass, Alter. Ja, genau. Quasi so, aber doch nicht ganz. Vielleicht erkennst du auch, ich habe es einfach gecopy-pasted von einem YouTube-Kanal. Vielleicht erkennst du das ja. Also, du bist geboren in Tel Aviv, aufgewachsen in Berlin bei sowjetischen Eltern, besuchtest eine amerikanische Schule, magst französische Filme, die arabische Küche und brasilianische Musik. Und hast ein paar Bücher geschrieben, ein Musikalbum aufgenommen, viele Comedy-Clips geschrieben, subversive Underground-Talkshows produziert und sogar Zeichentrickserien. Und letzten Herbst, aber das stimmt jetzt nicht mehr, weil der Eintrag so alt ist, letzten Herbst hast du Rom Jeremy Rifkin's The Zero Marginal Cost Society gelesen und seitdem füllte dies deine Augen mit Leidenschaft und du wusstest, das ist mein nächstes Thema. Seitdem hast du alles verschlungen, was über disruptive Technologien verfügbar war.
Wow, erstmal Respekt, gut recherchiert. Der Text muss von 2015 sein, also schon 7 Jahre her. Das meiste stimmt aber auch. Mein Geburtsort hat sich geändert inzwischen. Nee, natürlich nicht. Aber ja, das war die Phase. Das ist wahrscheinlich von, das war von so einem Kongress, von so einem nicht Futurismus, aber so einem Do-it-yourself TED-Talk-mäßigen Kongress. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und da, dazu passt dieser Text so.
Ja, Mann, ja. Du siehst ganz anders aus und ich habe halt, weil Snickers für Linkshänder, ich dachte, so wahrscheinlich ist es nicht der Name, der auf deiner Geburtsurkunde steht, hatte ich jetzt einfach mal gemutmaßt. und dann hatte ich so gedacht, krass, dann weiß ich ja gar nicht, wie man was über dich findet, weil vor 10 Jahren wirst du nichts unter dem Namen gemacht haben, vor 20 Jahren auch noch nicht. Mhm. Und dann bin ich aber irgendwie so über Vor- und Nachnamen und blablablub auf diesen TEDx-Talk gekommen. Das ist ein Video, was relativ weit zurückliegt. Mhm. Und da habe ich wenigstens so ein paar Sachen rausgefunden. Aber so einiges konnte ich mir mittlerweile auch denken, dass du irgendwie halt im Entertainment-Business, Comedy-mäßig unterwegs bist und Jude bist. Ist das richtig? Darf man das sagen? War das schon
ja,
zu krass?
Beziehungsweise
jetzt,
jüdische Abstammung, sagen wir mal so, ja. Mhm.
Ja, jüdische Abstammung.
Genau.
Jetzt bin ich schon so, du merkst schon so awkward silence, jetzt habe ich das Wort gesagt und weiß nicht, ob ich jetzt schon die Hälfte der Zuschauer verloren habe.
The Jew is here. Dude, für dich und auch für alle anderen, ich bin da nicht so. Ich finde, das alles ist ein Riesenzirkus, alle sollen Spaß haben, alle sollen ihre Meinung sagen. Es gibt so viele Tabus, es gibt so viele awkward Sachen, die gar nicht awkward sein müssen. Alle sollen miteinander lachen und singen und sich lieb haben und Köpfchen benutzen. Köpfchen. Ja.
Als du aufgewachsen bist, hast du irgendwann mal so gemerkt, okay, krass, ich habe so eine Karte, mit der bin ich immer ganz oben auf der Hierarchy, auf der Victim-Skala. Die kann ich immer spielen. So, niemand sagt dann irgendwas.
Das wurde mir erst später bewusst. Damals war das auch nicht so. Damals war es einfach so, okay, es ist Teil meiner Abstammung, so wie die russische Sprache, so wie auch das Lettische, so wie Berlin, dann Israel. Das waren einfach Teile, Puzzleteile meiner Identität. Dann hat es ganz lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, krass. Du kannst deine Identität selber schaffen, so wie heute jeder, der lila Haare hat und 30 Geschlechter, aber anders, so eher, ich fühle mich eher so als Freidenker, als Künstler und das sind alles wichtige Teile. Und später dann war es so, dass ich gemerkt habe, aha, Moment, ich durch die Tatsache, dass das meine Leute sind, hätte ich theoretisch die Möglichkeit, das zu nutzen. Das war mir aber dann zu billig. Das hat mich dann wieder so an Oliver Pollack erinnert, der auf der Bühne steht und sagt, ich darf das, ich bin Jude. Ist auch witzig, wenn man es das erste Mal hört, aber wenn man genau hinguckt, nee, also entweder alle dürfen alles oder keiner darf irgendwas, weil das ist heute genau das Game, was gespielt wird. Ich sag was pro oder anti-Schwarzes, aber ich bin schwarz. Ja, okay, I get it. I get it. Natürlich hast du eine andere Perspektive. Aber warum dieses, wer darf was sagen so? Aber de facto ist es so, weißt du ja auch. Männer sollen aus ihrer Perspektive reden, Frauen aus ihrer. Und mich nervt es so krass, weil Meinungen sind einfach, die entwickeln sich in deinem Kopf, egal wer du bist so. Also zu deiner Frage, ich habe es noch nie in meinem Leben sowohl als Opferkarte, man könnte auch die Täterkarte spielen, auch als Jude oder Israeli, gemacht. Ich habe es versucht, immer so wie ich am Ende immer bei Comedy lande, irgendwie witzig einzubringen, da wo man es nicht erwartet oder bei ganz, ganz, ganz krassen Diskussionen vielleicht auch mal zu erwähnen, dass man zumindest versteht, warum ich so denke, aber nicht als Entschuldigung oder dieses Pass auf, mit dem du redest. Ich hasse das. Ich will kein Opfer sein, egal was vor 50, vor 500, 5000 Jahren passiert ist. Das ist der Menschheit passiert und nicht mir oder meinen Vorfahren, obwohl es de facto denen passiert ist. Aber das ist zu billig. Das ist zu billig. Ich bin Künstler, das heißt, ich suche immer den kreativen Weg.
Du hast gerade Oliver Pollack angesprochen. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur so eine Montage war. Ich habe irgendein Plakat gesehen, da wart ihr auch mal zusammen auf der Bühne, als so, wer ist der witzigste Berliner Jew-Comedy-Comedian? Aber ich kann mich nur erinnern, ehrlich gesagt kenne ich nicht viel von ihm und habe ihn so gar nicht auf dem Schirm, aber er hat in diesem Ich bin Adolf Hitler von KIZ damals, glaube ich, mitgespielt und so. Und halt immer so sehr über die Stränge kontrovers und absichtlich so provozierend, nur der Provokation wegen, eigentlich ohne, dass dann so viel dahinter ist. Weil bei ihm hatte ich immer das Gefühl, du darfst halt nicht sagen, das ist einfach nicht lustig. Ist mir egal, dass du Jude bist. Ich finde es nicht lustig. Und dann ist es aber, nee, du findest es nicht lustig, weil ich Jude bin. Und ich denke so, nein, ich finde es nicht lustig.
Ich glaube, er selber sieht das gar nicht so, aber dieses Image entsteht so. Er hat halt, also sagen wir, wie es ist, er hat halt, ich weiß nicht, ich glaube 2005, 2006, 2007, hat er halt echt eine Nische für sich gefunden, weil es gab einfach in diesem Land so, seit, keine Ahnung, Alfred Biolek oder Ilja Richter, so jüdische Comedians und er hat diese Nische einfach bedient, hat sein Programm auch so benannt und ich glaube, niemand fand es wirklich witzig. Die fanden es eher so wie im Zoo, so faszinierend. Oh Gott, da redet ein echter Jude und der macht Holocaust-Witze. Ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, das kann unheimlich befreiend sein. Ich glaube, was er da gemacht hat, obwohl ich es überhaupt nicht witzig finde, hatte seine kulturelle Daseinsberechtigung. Und ich habe echt Respekt davor gehabt, dass er sich auch dem ganzen Shit aussetzt, der natürlich auch kommt durch, keine Ahnung, Arabs oder Nazis oder was weiß ich. Oder einfach Leute, die ein Problem haben mit Israel, ich glaube, der ist da echt, der hat viel durchgemacht. Und zu der Zeit, ich war nicht mit ihm auf der Bühne, das war so ein Poster, was ein paar Leute von mir gemacht haben. Ich war eher so ziemlich aggro und wollte alle herausfordern. Ich war so, es ist 12 Jahre her, da war ich noch. Jeder hat diese Phase, wo man so sagt, scheiß auf alle, ich bin der Coolste. Ich glaube, ich war da künstlerisch noch gar nicht so weit und irgendwie, ich glaube, insgeheim wollte ich mich an seinem Fame hochziehen, wenn ich zurückdenke. Und dann, wir haben uns auch mal getroffen, wir haben auch mal gequatscht. Es gab da einige lustige persönliche Verbindungen. Wie gesagt, ich bin kein Fan von ihm, aber ich respektiere, dass jemand, wenn auch vielleicht ein bisschen aus Opportunismus, aber zumindest irgendwas Neues macht, so. Und sei es eine neue Opferrolle. Aber er hat sich jetzt nicht wirklich so als Opfer hingestellt. Dafür gibt es genug andere. Übrigens echt aus vielen Kulturkreisen. Wenn ich mir Comedy angucke, deutsche Comedy, dann ist gefühlt 95% dieses: Ich komme aus einer ganz fremden, interessanten Kultur. Und immer wenn ich in Deutschland am Kiosk stehe, fragt mich der Verkäufer: Na, woher haben Sie denn Deutsch gelernt? Ihr Deutsch ist ja gut. Hey, I get it. Meiner Mutter ist das auch passiert, als sie nach Deutschland kam. Aber es ist immer derselbe Witz.
Ja, Mann.
Es ist immer derselbe Witz. Oder ja, wenn ihr Deutschen Hochzeit feiert, dann bestellt ihr ein halbes Hähnchen und feiert 5 Stunden, dann gehen alle nach Hause. Wenn wir Marokkaner Hochzeit feiern,
Ja.
dann kommen da Kamele, Elefanten, 3 Tage lang wird gefeiert. Ey, I get it. Ist auch beim ersten Mal witzig, aber ey, ist doch nicht alles.
Mann, hast du die, boah, übel geil, dass wir da gelandet sind schon, weil ich wollte unbedingt in dieses Thema Humor mit dir einsteigen, weil da gibt es irgendwie so viel
Gerne.
zu sagen. Ich habe dich auch das erste Mal auf dem Schirm gehabt mit Nikolai Binner auf seinem Podcast Namaste Bitch, und da hast du auch, glaube ich, so gut beschrieben, so Jan Böhmermann zum Beispiel, an ihm scheiden sich die Geister und sowas, und der ist eine streitbare Figur, aber du hast ihm eigentlich auch Props gegeben, so das, was er macht, nur für seine Nische und seine Bubble, hat er halt perfektioniert und ist auch handwerklich gut, aber meint es dann halt, und daran störe ich mich auch so seit 10 Jahren, und das hat mich auch so radikalisiert, dass ich jetzt so rechts abgerutscht bin, dass er könnte ja mal einen Witz machen, der ein anderes Publikum bedient, oder wo er sich selber mal anstrengen muss, wo er tatsächlich mal mutig sein muss, weil er sein eigenes Weltbild mal konfrontieren lässt, weil er mal was macht, was diametral zu dem wäre, was man erwarten würde. Und das macht er nicht einmal. Und
Wenn er es
grundsätzlich.
macht, dann macht er es auf eine Art, die schon vorgibt, wie er es eigentlich meint. Also er lässt sich nicht wirklich darauf ein. Er spielt damit. Aber guck mal, letztendlich ist er ein Angestellter der Regierung. Es ist einfach so. Es ist staatliches Fernsehen, er hat einen guten Job, er hat eine Karriere. Natürlich sagt keiner vom ARD, so, jemand sagt uns, was wir machen sollen, aber jeder halbwegs normale Mensch weiß doch, dass da ein Programm ist. Und du hast einen extrem limitierten Ausschnitt der Realität, den du bespielen kannst. Das heißt, man hat sich darauf geeinigt, ey, AfD ist doof, Reichsbürger sind dumm und 95% des Humors ist es eigentlich. Ab und zu gibt es dann so Undercover-Journalismus, aber auch nur für Themen, die letztendlich irgendwie dieses Feindbild oder jetzt Russland zum Beispiel oder Corona, dieses Feindbild stärken, was da ist. Du hast, also selbst wenn du wolltest, wäre das gar nicht das Forum, wo er das bringen könnte, weil er würde höchstwahrscheinlich seinen Job verlieren einfach. Das heißt, ist er smart oder ist er ein Feigling? Wahrscheinlich beides.
Ja, Mann, ich sag auch, es gibt seit 10 Jahren gibt es zwei Witze irgendwie in Deutschland. Das ist Bernd Höcke und dann gibt es noch Orange Man Bad. So, und es ist nur
Genau.
eine Abwandlung von dem gleichen Witz in mal länger ausgeführt, mal intellektueller, mal platter.
Natürlich.
Aber letztlich eine komplette Totgeburt seit Jahren, die immer noch auf die Welt kommt, sozusagen. Und richtig geil war auch, oder? Wo, glaube ich, auch noch mal ein paar Leute das Konzept irgendwie verstanden haben, war dieses Gespräch mit Kurt Krömer und diesem
Faisal
ausländischen.
Kavusi hier.
Ja, genau. Kennt ihr euch wahrscheinlich, weil ihr, es ist auch
Nee.
so eine ähnliche.
Nee,
Ah,
nee.
okay, hätte mich jetzt nicht gewundert.
Ich weiß nicht, ob wir uns irgendwann mal begegnet sind, aber ich fand das ein unglaubliches Fremdschamereignis. Ich fand Faisal gar nicht peinlich. Mir war das auch völlig egal, was er damals geschrieben hat. Also am Ende des Tages ist es ein K.O.-Tropfenwitz. I don't give a fuck. Da
Ja,
starten
richtig.
die Abende mit meinen Kumpel. Bei sowas wird gar nicht lange hängen geblieben, bei so einem Humor. Daraus wird dann ein Ding gemacht und ob man jetzt Krömer mag oder nicht, wir wissen alle, er hat Depressionen und er wollte aufhören. Hab doch, also, der hat es echt wie so eine Pussy gemacht. Der hat auf Biegen und Brechen versucht, diesen Menschen zu brechen. Er wollte, dass der Typ irgendwie ausrastet, rumheult, sich entschuldigt. Hat er alles nicht gemacht. Der ist wirklich super cool geblieben. Und dann wurde es immer heftiger, auch mit seinem Tourposter und George Floyd. Und er hat gesagt: Ey, das ist meine Kunst. Und das ist die einzige Antwort, die du als Künstler geben solltest. Rechtfertige dich nicht vor Trotteln und vor irgendwelche politisch eingefahrenen Leute, sondern sag einfach, ey, das ist das, was ich mache.
George
Mag's oder
Floyd
mag's
fand
nicht.
ich auch richtig bezeichnend für dieses Gespräch, weil da sagt er so, ja, aber du kannst doch nicht. Und dann sagt er, sorry, wie heißt der? Faisal? Faisal?
Faisal, ja.
Ja, er sagt halt auch nur so, ja, Ist mir eigentlich egal, was du darüber denkst. So, und dann Kurt Krömer so kriegt so voll Herzinfarkt, Schock, Schnappatmung und sagt so, ich habe jetzt mit so einer Antwort gerechnet, dass du jetzt mega embarrassed bist, wenn ich dich das frage und so voll in die Enge gedrängt. Ich
Ja.
kann damit jetzt gar nicht umgehen, dass du jetzt souveräner bist als ich, weil
Genau,
es,
das war es. Er hat
ne?
seinen Alpha-Status live verloren und das hat ihn wütend gemacht, weil normalerweise hat er Leute, die vielleicht sich so. Aber das ist doch, ich meine, es hört sich jetzt vielleicht auch für einige Leute krass an, aber ich befasse mich auch natürlich als Comedian mit Depressionen, weil es die andere Seite ist und weil ich das auch kenne, in der Familie habe, Freunde, alles Mögliche, Psychosen, Neurosen, Depressionen. Vielleicht ist unter anderem Grund für sein inneres Unglück auch die Tatsache, dass er jahrelang damit verbracht hat, Leute brechen zu wollen und Leute schlecht darstellen zu wollen und sich irgendwie als, ja, ich bin ein freches Arschloch, aber eigentlich bin ich ein guter Dicker. Sowas kannst du nur so und so lange durchziehen, weil irgendwann macht es was mit dir. Dein Job ist es, dass Leute hingucken, wie beim Unfall, wie jemand auseinandergenommen wird. Das ist kein gutes Karma. Das führt zu Depressionen. Also sage ich jetzt ganz ehrlich.
Ja, es ist mega interessant, weil ich an sich wäre es voll feierbar, wenn da einer wäre, ob der Kurt Krömer heißt oder irgendwie anders, der so ein Konzept hat. Wer bei mir in die Sendung kommt, muss sich warm anziehen, weil ich versuche, ihn zu zerstören, so. Aber es ist immer noch sportlich gemeint, so. Es ist kein persönliches Ding. Aber Kurt Krömer ist ja so, er merkt dich, er ist auch einfach ein extrem unhöflicher Mensch. Das hat überhaupt nichts mit dem Konzept zu tun,
Ja.
dass du souverän die andere Kunstfigur versuchst zu brechen, sondern, und er unterbricht dann so in jedem Satz. Ich denke mir
Ja.
so, wenn ich nicht mal ausreden darf, versuchst du mich nicht zu zerstören, sondern ich darf nicht ausreden.
In dem Moment ist die Kunstfigur von der Bühne gegangen und wir haben kurz den Echten gesehen, was ja auch voll schön ist. Authentizität ist immer schön. Und ich glaube, die Leute, die bei ihm zu Gast waren, die ganzen Jahre, ich glaube, das war ein Give and Take. Die haben auch gesagt, pass auf, ich stehe auch ein bisschen drauf, ich möchte auch mal so rangenommen werden. Wir verstehen uns, du bist das Arschloch, ich bin auch ein Arschloch, wer ist das größere Arschloch? Aber in dem Moment ist seine Maske gefallen und ich möchte auch gar nicht zu lange bei dem bleiben, aber ich fand es extrem unhöflich und unwitzig und unkünstlerisch, wie er auf diesem einen Detail, auf diesem blöden Tweet, das ist doch voll Zeitgeist, dieses jemanden beurteilen anhand von einem Satz. Das lernen doch die Kinder im Kindergarten. Don't judge a book by its cover. Mach dir keinen Eindruck von jemand. Sei nicht fremdenfeindlich. Denk nicht in Stereotypen. Und genau das macht er. Er hat einen Tweet und denkt, er versteht jetzt diesen Typen. Und das ist voll arm. Das ist genau das, wogegen er immer. Und das Schlimmste ist einfach Scheinheiligkeit und Doppelmoral. Das ist das Schlimmste. Nicht Leute, die lügen, nicht Leute, die Scheiße bauen, nicht Leute, die irgendwie denken, sondern Leute, die keine Werte haben im Sinne von, ey, es gibt was Höheres als mich. Und es geht nicht nur darum, dass ich immer recht habe oder dass Leute mich mögen, weil das ist schwach. Das ist super schwach. Und geil ist es, wenn Leute Fehler einsehen, wenn Leute wachsen und nicht immer darauf beharren, dass sie irgendwie mehr wert sind als der andere. Das ist Größe.
Ja, auch nur als letzten Satz dazu, geil wäre ja dann auch, und daran merkt sich halt auch, dass er politisch festgefahren ist, wenn er dann Karl Lauterbach zu Gast hat, dass er dann genauso dreckig und ekelhaft ist, dass er so richtig darauf eingeht, dass Karl Lauterbach irgendwie aussieht wie dieser Lehrer Lemkev oder wie der heißt von Max und Moritz und irgendwie offensichtlich ein Alkoholiker-Psychopath ist, der eine Salzphobie hat. Nee, da ist dann so, hey, ich bin voll Bro mit Karl Lauterbach, Leute.
Das ist genau das ist, was ich meine mit Kuschen und Doppelmoral. Und da hätte er die Möglichkeit, oder auch in Jan Böhmermann die Möglichkeit zu zeigen, guck mal, ich gebe Leuten auf die Mütze, aber das ist dann mein Programm und dann schleime ich nicht rum bei anderen. Weil in dem Moment verlierst du all deine Credibility und dein Charakter. Und ich meine, klar kriegen die dann Shitstorms. Meine Güte, Leute sollen ihre Meinung sagen und sollen sagen, ey, das ist scheiße. Also ich meine, wie gesagt, deswegen die Leute, die im Öffentlich-Rechtlichen sind, die haben teilweise echt viel Möglichkeiten, was zu machen, weil da Riesenbudgets sind und weil die auch jetzt nicht unbedingt wie in der freien Wirtschaft sofort hire and fire, die können da was aufbauen, aber der Preis ist, sie müssen ihre Kunst angleichen an ein bestimmtes Programm. Und da bist du echt limitiert als Künstler. Da kannst du nur, das wiederholt sich dann irgendwann alles. Es ist einfach so. Immer die gleichen Feinde, immer dieselben Freunde, immer derselbe Witz. Das ist doch keine Comedy. Das ist doch bei Aldi einkaufen.
Ja, also wir halten fest, Kurt Krömer ungeheuer arm wie die Gliedmaßen Godzillas. Und
Auch
damit.
da, ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe auch nur das Bild von ihm, was ich im Fernseher sehe. Vielleicht ist er smart und hat diesen Bruch des Charakters mit eingeplant. Das weiß ich alles nicht. Ich sehe nur, was ich sehe. Und ich fand es einfach, es war krasser Fremdscham auf jeden Fall.
Damit drängt sich ja geradezu das nächste Thema auf. Hast du dir schon mal ein Enthauptungsvideo angeschaut?
Irgendwann mal vor Jahren, als es mal so en vogue war, dass im Internet diese Videos da so rumkursierten, ich glaube, es war sogar ziemlich kurz nach 9/11 oder irgendwie sowas damals, Afghanistan, keine Ahnung. Ich glaube, in dem Moment habe ich auch beschlossen, dass ich mir sowas nicht mehr angucke. Es gab früher mal diese Seiten, so rotten.com, wo so Unfälle waren und Tote und so. Ich habe gesehen, das macht was mit meiner Seele.
Ja, man kennt es ja, 9-11, Enthauptungsvideos, Corona. Das war so
Die
die
klassischen
Zeitachse.
Themen.
Ja,
Genau.
nee, aber genau, weil ich hatte letztens, hatte ich es mit meinen Kollegen davon, dass es doch diese Videos zum Beispiel wie von diesem Halle-Attentäter gab, die auch so gefilmt wurden. Und man hat ja mittlerweile die Möglichkeit, sich so in so 4K irgendwie halt anzuschauen, wie jemand stirbt. Und die Frage ist halt, man weiß ja, man muss sich immer mal wieder so impfen mit Negativität oder auch Dingen, die sich nicht gut anfühlen, weil wenn man in so einer Komfortblase bleibt, dann wird irgendwann alles zur Panikzone. Wenn ich nur einkaufen gehen muss, irgendwann stresst mich dann. Aber man kann es auch übertreiben. So, man kann sich auch was reinziehen, was man nie, die Bilder wird man nie wieder los. Und manche Dinge sollte man vielleicht auch tatsächlich nicht erleben, sonst könnte man so sagen, ja, hey, also ich habe jetzt letztens mal wieder so eine Gruppenvergewaltigung mitgemacht, weil ich einfach mal wieder raus wollte aus meiner Haut. Das würde wahrscheinlich keiner sagen.
Wer
Ich sage
weiß, wer
halt auch
weiß.
bei so Halle-Videos, sage ich auch so, nee, will ich nicht sehen, weil ich will nicht, dass ich nie wieder einschlafen kann, so.
Also, ja, wir sind halt gleichzeitig dazu auch krass abgestumpft, weil ich meine, so ein Video hätte jemand vor 100 Jahren in seiner ganzen Lifetime nicht einmal gesehen. Und wir sehen jeden Tag irgendwelche Schnipsel von, es muss gar nicht so krass sein. Jemand wird überfahren, angefahren, verprügelt. Und die Leute regen sich auch gar nicht mehr darüber auf, sondern sind so, ja, das ist Teil der Realität. Und ja, das ist jetzt vielleicht ein größeres Thema. Also, wir werden einfach vollgepumpt mit Scheiße. Und es ist nicht nur die Schuld von irgendwelchen Social-Media-Betreibern. Es ist auch unsere Schuld, dass wir das mit uns machen lassen und dass wir nicht abschalten, weil du hast immer noch die Wahl zu sagen, guck mal, ich möchte nicht, dass diese Sache Teil von mir ist. Das ist wie beim Essen. Also ich entscheide, ob ich jetzt einen Hamburger esse oder einen Salat. Ich entscheide. Und wenn es nichts anderes gibt oder wenn ich verhungere oder kein Geld habe, natürlich nehme ich das, was da ist, ist klar. Aber wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die verhungern, sondern von Leuten, die hungern nach immer mehr, immer stärkeren Eindrücken und sowohl sexuell als auch politisch, als auch nahrungstechnisch, Entertainment. Es muss immer krasser, immer kürzer, immer mehr Endorphin ausschütten und es hat überhaupt keine Zärtlichkeit, keine Romantik mehr oder nur sehr, sehr selten, ja. Dieses Langsame, dieses Schöne, was man wirklich schätzt, das ist sehr selten geworden.
Gehst du manchmal in so einen, ich habe das Gefühl, du bist auch so ein Wandler zwischen den Welten und jemand, der gerne mal, ich kenne zum Beispiel ein Video von dir, da sprichst du darüber, dass du Produktivitätsphasen hast und dann wieder Phasen, wo du gar nichts raushaust, weil es auch einfach so ein Gehen mit den Zyklen ist, die ja auch in der Natur zum Beispiel, darüber haben wir vor dem Gespräch kurz gesprochen, kommen und gehen. Ich finde es eigentlich immer ganz geil. Ich finde Leute interessant, die sagen, ich habe mich mal ein bisschen radikalisiert. Ich habe mir mal Sachen gegeben, die eigentlich viel zu krass sind. Aber über das Extrem lote ich ja auch meine Mitte erst immer mal wieder aus. Bei mir ist zum Beispiel so, Alter, ich ziehe mir halt irgendwie diese Podcasts von Götz Kubitschek und irgendwie halt Antaios Verlag. Ich weiß nicht, ob du das so auf dem Schirm hast. Ich finde die halt intellektuell teilweise ansprechend. Ich find, dass die sich halt super ausdrücken, die haben kluge Gedanken und dann ist aber halt so, ja, das ist so Neurechts, AfD, fast schon Höcke. Und ich denke mir aber so, ich finde es mega interessant, wie die zum Beispiel Bücher besprechen. Und eigentlich ist es ja so dieses Kontaktschuld-Ding. Ich muss dem ja nicht zustimmen, aber so manches ziehe ich dabei raus.
Ist
Im
doch gut.
linksprogressiven Lager gibt es nichts dergleichen. Da sage ich nicht so, immer mal wieder gebe ich mir so Claudia Roth, weil so manches, was sie sagt, ist einfach super inspirierend. Das ist überhaupt nicht der Fall. Jetzt habe ich irgendwie auch ganz viel über mich geredet und
So gut.
gar nicht mal eine Frage gestellt.
Naja, erstens, also ich glaube, das ist echt ein Komplex bei vielen Leuten. Dieses, darf ich etwas konsumieren oder warum konsumiere ich das, obwohl ich das gar nicht sollte, ich meine, es ist alles kompletter Bullshit. Es ist alles Guilt by Association. Es ist alles kompletter Quatsch. Die Weisheit, die uns wachsen lässt, also ich rede jetzt sowohl kreativ als auch wissensmäßig, die ist überall verstreut. Der ist es völlig egal, ob das rechts oder links ist, jüdisch, christlich, muslimisch. Du als Mensch, du als Sammler von Informationen, musst diese Informationen sammeln. Und wenn du nur darauf vertraust, dass dir ein Sender oder eine Zeitung sagt, ey, wir haben das für dich vorgefiltert, das ist genau das Gegenteil von Wissen. Das ist einfach immer wieder dieselben Happen, dasselbe Essen jeden Tag. Und man sollte drauf scheißen. Vielleicht entscheidet man sich auch, ja, ich dachte, das wäre extrem und jetzt bin ich extrem, dann bist du halt extrem. Oder ich wollte es mir einfach nur anhören und ich wähle dir jetzt nicht, aber ist doch Latte. Ist doch voll Latte. Das Wissen ist überall. Ich gucke und höre mir vieles an. Es hat sich auch gewandelt. Früher habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht über links, rechts und ich tue das auch immer weniger, weil ich merke, diese Worte werden so inflationär benutzt, dass die eigentlich gar nichts mehr bedeuten. Und ich würde es jetzt im Moment eher so kategorisieren in Mainstream und Alternativ. Das ist vielleicht etwas progressiver. Und der Mainstream in Deutschland ist nun mal eher dieses klassische Links oder Links-Grün. Und das Alternative ist nun mal vielleicht eher nicht links oder anders links, klassisch links und auch rechts natürlich. Und der Mainstream hat einfach nicht viel zu bieten an Inspiration, so. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Frage war. Du hast angefangen mit, manchmal braucht man was ganz Krasses, um so zwischen den Welten zu sein und sich Inspiration anzueignen.
Ich kann das nämlich auch beobachten, weißt du, die Leute sagen so, ja, ich gehe irgendwie, ich gehe Eisbaden und ich bin irgendwie, letztens war ich 7 Tage survivalmäßig im Wald und ich gehe zum Inder und zum Asiaten und Sushi essen, aber so, aber dann alles, was nicht Tagesschau oder Neon-Dingsbums Magazin Royal, ist auch egal, wie das alles heißt, weil es alles das gleiche ist, dann ist es schon so, da bin ich überhaupt nicht diverse. So, das ist so eine
Interessant.
selektive Diversity und bei gewissen Dingen ist man dann aber doch lieber streng
Ja,
auf Linie. Es ist auch.
das hat was mit kognitiver Dissonanz zu tun. Ich glaube, ein gewisses Ausbrechen in Form von so Extremsportarten zum Beispiel ist erlaubt, ist genehmigt und ein Ausbrechen in ideologischem Sinne ist eben nicht genehmigt, weil da musst du dich verantworten, da musst du dich erklären. Da kann es sein, dass du Freunde verlierst oder deine Ehepartner oder deinen Ehepartner. Und wenn du jetzt falsch im Springen gehst oder nach Nepal für 14 Tage, dann werden alle nur sagen, ja cool, ist ja auch cool. Also ich finde, alles, was man macht, was außerhalb der Comfort Zone ist, lässt einen wachsen, gibt einem Inspiration, aber dazu gehört eben auch mal sein Weltbild zu verlassen und zumindest sich damit zu befassen, okay, wie denken andere Leute, die sind jetzt nicht alle dumm, die sind jetzt nicht alles irgendwie Aliens, warum denken die das? Und da setzt dann die kognitive Dissonanz ein. Und das ist eine unheimlich kraftvolle Sache, diese kognitive Dissonanz, dieser einfache Gedanke, dass wenn ich in dem, was ich jetzt gerade konsumiere, was mich total verstört, wenn ich da auch nur ein Fünkchen annehme, wird es zur Folge haben, dass ich mein komplettes Weltbild, mein Leben, meine Kontakte, mein Arbeitsplatz, ich muss dann alles ändern und darauf habe ich keinen Bock. Deswegen reagiere ich lieber mit kompletter Ablehnung und alles bleibt schön, wie es ist, weil das wollen Menschen oder das Ego, dass einfach nicht so viel Wachstum, dass du gefordert wirst, so viel zu verändern. Und das ist das, was eigentlich passiert.
Du hast voll recht, eigentlich müsste man genauso viele Likes und Herzen und Props bekommen, wie für so einen, ich war Fallschirmspringen in Afrika oder Windsurfen in Australien, wenn du so einen Post mit so, yo, ich habe heute mit der Volkslehrer telefoniert. So, weil so,
Eigentlich
ah,
schon,
cool,
warum
der
nicht?
geht so richtig an die Grenze, der Bruder, der will es wirklich wissen, so.
Ja.
Weil ich bin deswegen noch nicht die gleiche Person. Oder Ken Jebsen, das hat so oft schon gesagt, hätte er die Möglichkeit gehabt, mit Adolf Hitler ein Interview zu führen, hätte er es natürlich gemacht. Weil beste Möglichkeit, ihn mal kennenzulernen und ihm auf den Zahn zu fühlen. Und das ist für Leute, ja, da sind wir wirklich, da haben wir noch viel vor uns mit dieser Kontaktschuld, dass Leute das nicht auseinanderhalten können. Ich kann mich mit jemandem unterhalten, dem ich zu 0% zustimme. Oder vielleicht nur, aber trotzdem gibt es vielleicht einen Gedanken, den ich feiere an seinem Denken.
Na, erst
Das reicht
recht, wenn ich
doch.
mit dem nichts gemeinsam habe, ist doch erst recht ein Riesengewinn, dass ich mal kurz in diese Realität abtauche. Genauso wie wenn ich in irgendeine Kneipe gehe, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich hab keine Ahnung von Fußball. Sagen wir, ich gehe in so eine Schalke 04-Kneipe während zum Spiel und mich interessiert das Spiel überhaupt nicht. Aber ich komme da rein und gucke mir diese Parallelwelt an. Das lässt mich doch wachsen. Das ist doch geil. Ich kann doch danach nach Hause gehen und wieder Basketball gucken oder gar nichts. Warum warst du in der Schalke 04 Kneipe? Findest du die jetzt die allerbesten Fußballleute? Digga, was hat denn das damit zu tun, Alter? Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es gibt Menschen, die sind bewusst, oder zumindest, es gibt halt verschiedene Menschen. Und es gibt Menschen, die einfach Angst davor haben, wenn Informationen sie verstören und vielleicht auch nicht sehen, was dahinter ist. Es ist halt alles extrem verwurstelt, es ist extrem intensiv. Wir haben keine klaren Lager mehr, wir haben keine klaren Werte mehr. Wir sind halt echt wuselige Ameisen, die extrem gefordert sind in diesem aufs Herz hören. Dieser ewige Kompass, den jeder hat, hoffentlich, wo du einfach sagst, ey, ich weiß nicht, warum ich das jetzt fühle, aber das leitet mich irgendwo hin. Das ist stärker als die Tageszeitung oder stärker als mein Chef oder stärker als meine Eltern sogar. Du hast die Wahl. Hör auf dein Herz oder hör auf andere. Ganz einfach. Und da muss man natürlich hin. So. Und wenn du sagst zum Beispiel diese Zyklen oder Phasen, ich vergleiche das immer mit einem Profisportler, obwohl ich selbst keiner bin, aber so kreativ sein, Kunst machen oder auch vielleicht Journalisten oder Handwerker, keine Ahnung. Ein großer Teil davon, was du machst und wie du Leute erreichst, ist es, dich selbst kennenzulernen. Also am Anfang habe ich einfach gemacht, weil ich es spannend fand und es kam aus mir raus und da war viel Energie und es waren 1000 Leute um mich herum und hey, hier, werf mal die Kamera her, wir machen ein Video und alle haben immer Bock. So irgendwann merkst du dann, aha, okay, ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen drüber und bin hier voll hyper. Jetzt bin ich ein halbes Jahr irgendwie ein bisschen Debris. Woran liegt's? Aha. Und du lernst dich kennen. Und irgendwann bist du dann so weit, dass du merkst, krass, ich habe gerade kein Output. Ich bin super uninteressant. Ich bin super lethargisch. Cool, dann ist jetzt so eine Phase. Alles klar. Ich weiß doch, dass die nächste in 3 Monaten kommt. Da geht's dann wieder hoch. Also ich vertraue einfach drauf und schöpfe in der passiven Phase Inspiration und pflege mich, kümmere mich um mich und bin nicht nur der Typ, der immer raushaut. Das hat bei mir 10, 15 Jahre gedauert, bis ich da war. Aber umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt da bin. Und ich bin immer noch nicht am Ende natürlich.
Ja, Bro, es ist wie immer einzuatmen. Und du denkst so,
richtig,
warum kann
ich
nur noch ein bisschen einatmen?
Richtig, dann genau so ist es. Genau so ist es. Kein Mensch kann, soll und darf immer einatmen, sonst bist du tot. Und genauso ausatmen, sondern es geht dieses Gleichgewicht zu finden zwischen Einatmen und Ausatmen und es gibt tausende Arten zu atmen. Du kannst alleine atmen, du kannst mit Leuten atmen, du kannst stockmäßig atmen oder smooth ausatmen, du kannst beim Essen atmen und du kannst in Indien oder Amerika atmen. So, und das ist, gilt es alles zu erforschen.
Wahrscheinlich sind wir am Ende des Tages alle Ein- und Ausatmer, aber die Einatmer sagen so, guck mal, voll die Ausatmer da. Und die Ausatmer sagen, sagt ihr Einatmer zu uns. Ja.
Es gibt nur eine Art zu atmen und die ist ein. Die Ausatmer sind Schildern, die Renten und so die Scheiße da. Ja, also ich glaube, der Mensch, ach, ich weiß gar nicht, ich hab aufgehört, über die Menschen nachzudenken. Es ist immer ganz verlockend zu sagen, alle sind dumm, alle sind zurückgeblieben, keiner hat Ahnung. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Es macht einen unglücklich und wenn es einen unglücklich macht, kann es irgendwie nicht die ganze Wahrheit sein, weil ich denke, Gott oder wer auch immer, das Universum schickt dir schon das, was du fühlen sollst. Wenn du jeden Scheiß glaubst und immer nur mittanzt, ohne jegliche Kritik, dann ist es genauso falsch. Also muss man irgendwie, man muss am Ball bleiben, man muss interessiert bleiben und immer mehr vertrauen, dass das, was man fühlt und denkt, schon sein Grund hat irgendwie. Und immer bereit sein, auch zu, und es ist ganz schwer, zu sagen, ich glaube, ich habe mich da geirrt. Das erfordert sehr viel Mut. Wie oft liest du das auf Twitter oder im Internet? Hey Digi, hab drüber nachgedacht, was du sagst, macht ziemlich viel Sinn. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Wie oft lesen wir das? 2-mal im Jahr? Gar nicht?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wir haben alle Anteile in uns, die aktiven, die passiven, die weiblichen, die männlichen. Und merken ja auch, dass dann so manches von dem progressiven Denken zum Teil auch seine Berechtigung hat, sodass man so diese gewissen starren Rollen aufbricht. Wenn wir da, deswegen, das ist ja immer das Problem, wenn man dann sich wieder so konservativem, rechten, völkischen Denken zuwendet, weil man das zum Teil dann wieder intellektuell ansprechend findet, dann merkt man aber, die wollen teilweise wirklich in 1750 Frauen an den Herd und so, dann denkt man wieder so, wow, lass doch nicht immer so fanatisch dann wieder ins überkranke Extrem gehen, aber diese Dinge sollen halt auch nicht so arg aufgebrochen werden, dass wir alle ein Kühlschrank sind oder eine Steckdose, weil das ist einfach komplett geistig behindert, aber So, und ich kann halt auch nicht jeden Tag neu entscheiden, was für eine Identität ich heute habe. Aber natürlich kann man irgendwie einen Mann sein, der auch ab und zu mal diese passive Rolle oder diese empfangende Rolle und nicht nur diese gebende Tendenz hat und so weiter. Ja.
Ich finde sowieso dieses, wir sind ja jetzt im Zeitalter der Identitätsfindung, ich finde sowieso dieses ständige Suchen nach Identität total narzisstisch und total infantil. Also ich habe natürlich kein Problem damit, wenn irgendjemand sagt, ey, ich bin kein Mann, ich bin drei Eichhörnchen. Oh, Digga, okay. Ich habe ein Problem damit, wenn er mich zwingt, ihn jetzt mit den Pronomen Nuss-Nougat anzusprechen, weil. Aber auch wenn es ein Freund ist zum Beispiel, dann mache ich das aus Liebe und nicht, weil mich jemand zwingt. So. Und dieses Ganze, wer bin ich heute, wer bin ich morgen? Die Kinder im Kindergarten müssen wissen, es gibt 8000 Geschlechter. Das ist alles so infantil und so ichbezogen. Es sollte vielmehr sein, so, ey, wie ist denn die Identität eigentlich als Spezies zum Beispiel? Und wir werden da auch nicht einen Kontext finden, darum geht es nicht. Genauso wie nicht jeder Hetero oder Homo oder LGBTQ plus ist so. Aber diese Diskussion ist für mich so langweilig und ich nehme die echt nur als Meme-Material, weil ich merke, ja, es macht was mit den Leuten. Die einen fühlen sich unterdrückt, die anderen fühlen sich auch unterdrückt, aber auf eine andere Weise wegen der Sprache. Und für mich ist das eigentlich nur Zeitgeist, den ich irgendwie mit ein paar Ideen würzen kann, was ich auch mache jeden Tag. Und dann langweilt mich das Thema wieder so sehr, dass ich sage, nee, kein Bock mehr da irgendwie. Was reinzugießen, weil es langweilt mich. Und Inspiration heißt, ist eigentlich übersetzt, es interessiert mich. Ich bin euphorisch. Ich möchte das. Ich finde es toll und nicht so dieses, oh Gott, ich muss jetzt wieder einen Witz dazu schreiben. Das wäre ja schrecklich.
Zu dem Thema Humor nochmal.
Bitte.
Ich hatte mal, ich glaube, irgendwo, spätestens als Trump gewählt wurde, hatte man so das Gefühl, es ist alles, Humor ist vorbei, weil so South Park, Family Guy, es ist noch nicht mal mehr möglich, durch so die Verzerrung und Übertreibung irgendwie lustig zu sein, weil das funktioniert ab dem Moment nicht mehr, wo die Realität selbst jeden
Genau.
Tag eine Parodie ist.
Genau.
Und du bist der einzige Mensch, den ich lustig finde, weil irgendwie bei dir ist es noch mal so, es ist irgendwie so eine Metaebene aufgebrochen, die wiederum, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist sich irgendwie dessen wieder bewusst, dass auch die Realität eine Parodie ist und dann kannst du doch wieder versuchen, Comedy zu machen. So, es ist ganz schwierig, aber meiner Meinung nach gehst du da in so ein anderes Gefilde noch mal rein oder wie schaffst du es überhaupt? Noch lustig zu sein, weil ich finde dich ja lustig. Wie machst du das?
Danke erstmal. Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Und zwar, früher habe ich immer mit Kiffern rumgehangen. Okay? Also alle meine Freunde waren Kiffer. Es wurde immer gekifft, es wurde immer geharzt, es war immer Weed da, Bongs, alles. So, ich habe in meinem Leben nie Drogen genommen, so, außer mal Zigaretten oder sowas. Die wussten, okay, Willi kifft nicht, weil der ist Naturhigh oder keine Ahnung, irgendwie ein Alien. Und die Jolle ging immer rum. Also es hat auch irgendwann niemand gefragt, hey, willst du? Es ging einfach an mir vorbei. Ich habe es irgendwann nicht mal gemerkt, dass die kiffen. Es war einfach normal und irgendwann. Und für mich war es dann immer so, ey, cool, dass ihr alle kifft, weil jetzt warte ich 15 Minuten und dann können wir endlich normal reden, weil dann seid ihr auf der Frequenz, wo ich immer bin. Okay, ich bin jetzt kein absoluter Freak. Ich habe es
Verstehe genau, was du
Obelix-Syndrom.
meinst.
Ich habe es Obelix-Syndrom genannt in einer meiner Bücher nach dem Motto, ich bin als Kind wohl in zu viel Weed gefallen. Aber was ich damit sagen will, ist, seit die Welt so aus den Fugen ist, einfach weil nichts mehr Sinn macht und alles absurd ist, da wurde bei mir ein Motor aktiviert. Okay, now we're talking. Jetzt mache ich nicht mehr, muss ich nicht mehr Witze machen über die Berliner Verkehrsbetriebe oder hohe Steuern. So, jetzt wird es richtig verrückt und das war noch 2015, 16, kein Vergleich zu heute. Jetzt können wir wirklich Metaebenen, wir können Crossover-Memes reinbringen, wir können alternative Realitäten, Simulationstheorie. Was ist das für ein Wahnsinn? Und es geht ja immer weiter. Und das macht mir Spaß, weil dieser langweilige Shit, was irgendwelche Leute in Anzügen unter einer Glaskuppel reden, ist mir doch völlig latte. Ich war noch nie in meinem Leben wählen. I don't give a fuck, wie die Parteien heißen, wofür die sind oder nicht. Und es langweilt mich einfach. So, du musst wählen, sonst kriegen die Falschen deine Stimme. Nein, niemand kriegt meine Stimme und es gibt auch keine Falschen. Es ist alles Humbug. Es ist Bullshit. So.
Aber
Und
wer nicht
das,
wählt, wählt rechts. Weißt du
genau.
doch.
Genau. So, für mich ist Demokratie ein Produkt wie Erbsensuppe oder Lettermargarine. Es gibt ja Leute sagen Demokratie, die anderen glauben nicht an Demokratie. Was Wahlen kann man nicht fälschen? Das ist so einfach zu fälschen wie eine Briefmarke. Alles ist Bullshit. Man wählt sich halt das aus, woran man glauben will. Und das soll wirklich jedem überlassen sein. Das ist wirklich die Freiheit. Aber niemand kann mir erzählen, die Sachen sind so, wie sie irgendwie erklärt werden, weil Leute haben Interessen, Leute wollen Macht, Leute wollen bumsen, Leute wollen Champagner trinken und wir sind alle nur Menschen. Wir sind fehlerhaft und das ist auch okay so. Und um das abzuschließen, ja, zwischendurch denkt man sich schon so, okay. Krass, das, was gerade passiert, ist wirklich absonderlich eigenartig. Aber ich kann nur sagen, bei mir löst es dann immer sofort irgendwelche Assoziationen aus, wo ich denke, aha, wie könnte das weitergehen? Was wäre der nächste Schritt? Welche Sachen aus der Vergangenheit fallen mir ein, die da mit diesem Thema kombinierbar sind? Und ich liebe das. Das ist ein schöner Flow-Zustand.
Ja, Mann, es ist irgendwie so fast ein eigenes. Jetzt, während wir gerade sprechen, denke ich mir, es ist so Black Mirror Comedy oder sowas, wo du so einen Mindfuck nach jeder Folge hast und dann auch so denkst, so, wow, keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal ins Bett, weil wenn ich darüber nachdenke, was das impliziert für schon die nächsten 5 Jahre, und wir hatten vorhin ganz kurz angerissen, irgendwie ChatGPT oder wie das jetzt heißt, worauf man auch komplett hängen bleiben kann und mit Faszination und Abschreckung irgendwie gleichzeitig drauf schaut. Ja, das sind schon geile Entwicklungen. Ich habe auf jeden Fall verstanden, irgendwie so, in welche Richtung du gehst. Ich habe das auch. Ich werde vom Kiffen, werde ich einfach nur paranoid, weil ich glaube, ich schon auf der Ebene bin. Ich habe auch mal, mir hat mal jemand gesagt, Dicker, was du gerade gesagt hast, habe ich nur einmal in meinem Leben gedacht. Und da war ich auf LSD. Und
So eine
dann habe ich
Episode
auch
hatte
so.
ich auch mal. So eine Episode hatte ich auch mal. Ich habe tatsächlich ein paar Mal gekifft in meinem Leben, sowas nicht. Aber ich habe dann gemerkt, nee, das bringt mich irgendwo ganz anders hin, als wo die anderen Leute sind. Ich bin überhaupt nicht gechillt.
Ja.
Wird irgendwas freigesetzt, wofür ich noch gar nicht ready bin, Alter. Also ta tatsächlich hatte ich da so ein echt so ein Meltdown 3 Tage mit 17 oder 18, wo ich echt so Todesvorstellungen, Gates zu anderen Welten, irgendwelche Wesen und ich war einfach nur so, Digga, was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Ich habe richtig Angst gehabt.
Ja, eben, Digga. Und ich denke mir, immer wenn ich kiff, denke ich mir so, nein, ich will nicht, ich gehe gerade full Attila Hildmann so. Ich muss jetzt wieder, ich darf nicht kiffen.
Attila
Ja, auf jeden
Kiffmann,
Fall.
ja.
Und ja, wahrscheinlich ist es auch so, dass man auf der Frequenz schon sein, überhaupt, man hat ja das, also mit manchen Leuten redet man echt so und man denkt, also so 20 Uhr Tagesschau, Schau, Weltbild, denkst du echt so, wir sind irgendwie so, wir berühren uns gar nicht, ich kann gar keine Brücke mehr zu dir schließen, weil irgendwie so, da bleibt dann immer nur noch Wetter und Champions League, so der kleinste gemeinsame Nenner, aber dann merkt man so, wenn ich das gleiche Ding hatte ich auch mit der ganzen Zerstreiterei so innerhalb der Familie und des Freundeskreises durch die Corona-Scheiße, dann merkst du so, okay, wir können jetzt natürlich nicht über Corona reden, sodass nicht auffällt, dass ich ungeimpft bin und dass ich der Nazi gerade am Tisch bin. Dann reden wir einfach über was anderes. Dann merkst du aber, es hat jeden Aspekt des Lebens berührt, das Thema. Das heißt, du musst das jedes Thema aussparen, dann kannst du wieder über nichts reden, dann kannst du auch gleich einfach die Freundschaft kündigen, weil dann sonst es ist ja nur eine Verzögerung
Wo
dessen,
ist es auch
was sich eh
passiert?
ankündigt.
Bei Zehntausenden und ich kann nur sagen, ich hatte auch oder habe auch teilweise extreme Positionen in mir oder die von außen extrem wahrgenommen werden. Für mich ist das einfach ganz normales Denken. Und das war schon immer so. Und während Corona hat sich das dann alles, also auch dieses alternative Denken so hart in den Mainstream gebohrt, weil es dann thematisiert wurde und pervertiert wurde und eigentlich und Familien sind auseinandergebrochen. Ja, warum eigentlich? Sie sind auseinandergebrochen, weil ein Narrativ sie getrennt hat. Teilweise war es bestimmt auch natürliche Furcht, Angst, teilweise auch einfach, man hat gesehen, so, wir haben überhaupt keine Basis mehr. Du hast ein ganz anderes Weltbild. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund und wir haben relativ früh bemerkt, das geht jetzt in so eine Richtung, wo, glaube ich, da trennen sich so unsere gedanklichen Wege. Und wir haben einfach beschlossen, ey, die Freundschaft ist uns so viel wert, wir sparen das Thema einfach aus. Und es ging. Es ging. Aber bei vielen Leuten ging es halt nicht mehr. Und das ist auch okay. Das ist wie in einer Beziehung. Ja, du bist 10 Jahre mit einer Frau zusammen und plötzlich sagt die Frau, ey, ich werde Vegetarierin oder Veganerin. Und plötzlich ändert sich euer Leben, weil du grillst halt voll gerne mit deinen Freunden. Und die einen sagen, ey, kein Ding. Die anderen sagen, nee, sorry, das ist jetzt nicht ein Ding von mögen oder nicht mögen. Die Tatsache, dass du grillst, bereitet mir körperlichen Schmerz, weil ich für Tiere empfinde. Oder die Tatsache, dass du kein Fleisch mehr isst, nimmt mir meine Tradition. Also es gibt Punkte, wo du einfach, da muss es beendet werden. Es ist einfach so. Und es hat Familien getroffen, es hat Geschwister getroffen, Ehen, Freundschaften und auch tatsächlich Staat und Gesellschaft teilweise. Also es war eine Riesenzäsur, immer noch.
Eine Frau und ein Mann sind im Campingurlaub und die Frau sagt zu dem Mann: Oh, wie romantisch, Schatz, horch mal, die grillen. Und der Mann sagt: Ich riech nix.
Genau, zu dem Thema.
Genau, damit drängt sich ja fast schon ein weiteres Thema auf. Sind Frauen eigentlich dümmer als Männer?
Nee, Frauen haben einfach genetisch gesehen andere evolutionäre Aufgaben als Männer. Das war's. Also alles, was Intelligenz ist bei uns, ist einfach nur das, was die Evolution Jahrtausende brauchte von uns, um zu überleben. Und früher war es halt einfach so, früher, hunderttausende Jahre war es so, dass der Mann für sozusagen Rohstoffe zuständig war und die Frau für die Veredelung der Rohstoffe. Also Mann tötet Mammut oder besorgt Eisen oder Holz, Frau macht schöne Vasen, macht das Essen warm, kümmert sich um die Kinder, Mann kämpft, Frau kümmert. So, diese Sachen sind so fest in uns, dass wenn wir jetzt zum Beispiel fahren, ich weiß nicht genau, wie die Zahlen sind, viele sagen, Frauen fahren langsamer zum Beispiel, dann ist es so, weil der Mann evolutionär bedingt mehr auf, ich muss hier jetzt weiter, ich muss auf das nächste Feld, ich muss rennen, ich muss fliehen, ich muss aufs Gas drücken, ich bin schnell. Und die Frau eher so, hey, ich bin in der Höhle, ich habe meinen safe Space, es gibt keinen Druck, es gibt keine Hektik, ich muss nicht schnell fahren, so, als dummes Beispiel jetzt, ja. Und das lässt sich auf alles andere übertragen. Ich sehe da keine Frage von Intelligenz, sondern wo waren unsere traditionellen Aufgaben für die Evolution? Wir denken, wir sind tausendmal weiter. Wir denken, ey, mein Reisebüro-Ticket kriege ich jetzt über einen Drucker zu Hause und ChatGPT schreibt mir jetzt meine Intros. Aber evolutionär gesehen sind wir noch genau, haargenau dieselben Wesen. Also seit der Steinzeit und heute sind, was weiß ich, 20, 30.000 Jahre vergangen, seit den Pyramiden vielleicht 5, 6, das ist nichts evolutionär gesehen. Unser Programm, was da läuft, ist noch von vor 250.000 Jahren. Das muss man sich mal reinziehen.
Ich bin mega hängen geblieben gerade auf Seven versus Wild. Hast du davon mal gehört oder hast du es mal
Ich
geschaut?
habe es wahrgenommen als so einen krassen YouTube-Trend, wo krass viele Klicks
Ja,
hingehen.
genau. Und ich bin immer voll abgeschreckt, wenn irgendwas im Trend, also wenn jemand so sagt, Breaking Bad ist gerade so der heiße Scheiß, dann dauert es auf jeden Fall noch 15 Jahre, bis ich die erste Folge schaue. Deswegen war bei mir auch so Seven versus Wild. In dem Moment, wo alle drüber reden, denke ich, dass es halt so
Klar.
Neo ZDF Magazin Royal oder wie das heißt, mäßig ist. Dass es
Aha.
halt so Mainstream ist. Dann
Aha.
interessiert es mich nicht. Jetzt habe ich aber so viel davon gehört, dass es halt wirklich auch einen gewissen intellektuellen Anspruch hat. Und dann habe ich mir das reingezogen und es geht halt wirklich auch tief in die menschlichen Abgründe und die menschliche Seele rein und ist eigentlich auch ein geiles Sozialexperiment, vor allem, weil das halt nicht diesen Trash-TV-Charakter hat von Dschungelcamp, worauf es natürlich ein bisschen anspielt, aber es ist halt wirklich gar nichts geskriptet. Es gibt nicht diese vorgeschriebenen Streitereien, dass dann irgendwie auf die tränenden Augen gezoomt wird und einer ausrastet und das Camp verlässt. Darum geht es überhaupt nicht, weil die alles einfach nur mit GoPro filmen und einfach ganz alleine sind. Gibt nicht mal so
Okay.
eingespielte Musik, die das so untermalt. Und
Okay.
was ich sagen will, ist, dass da halt die merken halt alle nach 2, 3 Tagen, dass sie ihr Handy nicht vermissen, sondern dass es sie übelst befreit, dass sie mal wieder einen klaren Gedanken fassen können und dass sie eigentlich nur den menschlichen Austausch vermissen, aber nicht die Handys und diese Dinger, das die ganze Zeit nur für uns simulieren. Und ich habe jetzt hier so ein komisches Ding draufgeladen. Ich habe jetzt keine Apps mehr, sondern ich habe jetzt so einen Fokus, Sinneswahrnehmungsreduzierendes Ding draufgespielt, dass es gar keine Farben mehr gibt. Es gibt nicht mehr diese kleine Eins, die dir anzeigt, dass du eine Nachricht hast und so. Ja, was ja auch wieder ironisch ist, weil man benutzt dann schon wieder Technik, um sich, also eine App, um sich davor zu schützen, dass man sich so sehr entfremdet, dass man wieder Attila Kiffmann wird. Ja, wie gehst du damit um?
Das,
Hast du überhaupt ein Handy?
also ich bin da zu tief drin, hauptsächlich einfach aus Gründen von, ich muss und will natürlich immer wissen, was gerade Thema ist, um schnell zu reagieren. Ich bin ja letztendlich auch ein kreativer Journalist, der alles kommentiert irgendwie. Die einen nennen es Kunst, die anderen Trash, ist mir aber auch völlig Latte. Deswegen bin ich da oft merke aber immer mehr, ja, das, ja, es ging alles zu schnell, es ist zu viel. Es ist nichts Lustiges, Kleines, was man ein bisschen zu viel macht, sondern es ist wirklich ein einschneidendes Ding in die menschliche Psyche. Nicht nur zum lustige Videos gucken, auch die QR-Codes bei Corona liefen über die Tatsache, dass jeder dieses Gerät hat. Auch in Zukunft dieses Social Credit Score bezahlen wird über das Handy gehen. Das heißt, letztendlich wurde uns so ein Kommunikator aufgedrückt, der uns zählt, kontrolliert, managt, optimiert und auch ausladen kann aus der Gesellschaft, weil es irgendwann nur mit diesem Handy geht oder dann halt mit dem Pendant in deinem Auge oder Finger. Es macht ja keinen Unterschied. So gibt es ja alles schon. Es ist unheimlich mächtig. Ich sehe das auch bei meiner Tochter, so diese Farben und die Tatsache, was ist da drin, was kommt da raus. Das hatten wir ja als Kinder nicht. Wir hatten ähnliche Sachen, Gameboys oder so. Ich muss mich immer wieder, ich muss, es ist wirklich schwer, ich muss mich rausnehmen und ich muss dahin gehen, aber in die echte Natur um die Ecke. Muss spazieren gehen und muss immer wieder kämpfen dafür, dass ich zurück zum Ursprung komme, was total pervers ist. Aber wenn ich das nicht machen würde, würde ich, glaube ich, durchdrehen. Weil es ersetzt auf keinen Fall echte Kommunikation. Wenn überhaupt, dann sowas, was wir hier machen, was ja auch digital ist. Trotzdem ist es 1:1. Trotzdem ersetzt es auch nicht echte Wärme und echte
Genau.
Menschen. Und wir sind jetzt echt da, wo Technik wieder Natur simulieren muss, damit du weg von der Technik kommst. Aber ich persönlich denke, das wird alles bald ganz schnell gehen. Ich glaube, so eine Sachen wie dieses Chat-GPT oder Midjourney, die diese Fotos oder bald
Es
auch
ist so ein
Videos,
kleines Schlüsselloch, durch die man die Dystopie schon ganz klar sieht, ne?
wir als Spezies sind so getrimmt, dass wir das Konzept des exponentiellen Wachstums nicht begreifen können.
Ja,
Aber
Mann.
wir wissen, es passiert. Und wir wissen, wenn wir 10 Jahre zurückgucken, was in diesen 10 Jahren passiert ist und dass diese Verdopplung nicht noch 10 Jahre braucht, sondern 5, 2,5, 1,25.
Dicker,
So,
ja,
und da
Mann.
sind wir. Und es wird irgendwann Snap. Es wird so machen und plötzlich wird sich eine digitale Realität ausbreiten, die Milliarden Jahre weiter ist als wir in unseren kleinen Hirnen. Da bin ich jetzt wieder beim Futurismus. Eine völlig neue Spezies, die wir selber angeschoben haben, aktiviert, aber eben nicht entwickelt haben, sondern die entstanden ist, die einfach Lichtjahre weiter sein wird, die uns wie Ameisen betrachten wird, also eine künstliche Intelligenz. Und dann müssen wir gucken, sind wir alle sofort tot? Sind wir dann Sklaven? Sind wir glücklich vielleicht? Profitieren wir davon? Das weiß niemand. Aber ich glaube, der Tipping Point, der kommt sehr bald und der wird sehr schnell sein. Weil Leute sind ja langsam im Kopf. Ich hatte hier Dreisat auf der Fernbedienung, jetzt 20 Jahre auf der 15. Jetzt war Hock hier letzte Woche zum Advent und hat das auf die 2 gepackt. Jetzt ist meine Frage, wiegt das wieder so auf die 15? So, ganz normal, Digga. Wenn du mit sowas aufwächst, ich muss meiner Mutter auch das Kabel in den Fernseher stecken und sie denkt, ich bin Gott, warum das jetzt wieder läuft.
Ey,
So.
Digga,
Das kennen die alle.
ich habe auch festgestellt, es gibt mittlerweile so ein Phänomen. Ich rede mit meiner Oma, die ist 88 und ich kann fast keine Konversation mehr mit ihr führen, weil sie sagt halt zum Beispiel, was ich arbeite, fragt sie mich. Und ich sag halt so, ich mache so quasi, ich produziere Filme und dann kann ich nicht Internet, ich weiß nicht, was das Internet ist. Und dann fragt sie halt so, ob sie das sehen kann irgendwo. Sie weiß nicht, was das Internet ist. Und ich muss halt quasi sagen, nee, also das kommt jetzt nicht so im ersten oder zweiten Programm. So, und ich merke, dass wir gar keine gemeinsamen Vokabeln mehr haben, Alter. Und es war früher natürlich nicht so krass. Noch im 19. Jahrhundert warst du irgendwie halt so Metzger und dein Opa war Metzger
Genau
und deine
das,
Enkel waren
genau
Metzger.
das.
Und das Krasseste war, dass irgendwie so ein schärferes Messer
Exactly,
rausgekommen ist.
aber das Konzept wurde sofort verinnerlicht. Die
Ja.
Lebensrealität war exakt die gleiche. Tausende Generationen mit minimalen Abweichungen. Jetzt haben wir innerhalb einer Generation die Veränderung von 1000 Leben oder lass es 500
Ja.
sein. So, das heißt, wir selber kommen mit der Geschwindigkeit nicht klar, geschweige
Ja.
denn unsere Eltern oder vergiss die Großeltern. So, und das ist genau der Pfad der Exponentialität. Das ist genau dieses Ding, ob man es jetzt Singularität nennt, aber es wird ein Moment kommen, wo diese Welt nanosekündlich nicht mehr greifbar ist. Ich in meinem Apokaloptimismus, also ich weiß, dass alles scheiße wird, aber ich glaube, dass alles gut wird. Ich freue mich unendlich drauf. Es ist auch ein bisschen was Fatalistisches. Also Ich finde es interessant, diesen Punkt zu erleben. Und ich weiß nicht, ob wir uns dann alle in Nanopartikel auflösen oder ob wir dann göttlich vereint sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nur, viel lieber als dieses ständige darüber labern, was man jetzt darf und was nicht und warum man nicht mehr darüber lachen darf. Das interessiert mich alles gar nicht. Dann macht es Hackebeil und wir sind jetzt Ameisen und die Aliens kommen. Keine Ahnung. Ich bin da so ein bisschen fatalistisch. So ein bisschen sensationsgeil, weißt du? Und ich glaube wirklich, dass das in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dass da extreme Veränderungen kommen. Und ich glaube, das ist auch gut. Ich glaube, einige Leute wollen das an einen Ort pushen, der nicht gut ist. Also, das ist das, was gerade passiert. Also, viele Dinge, die im Ansatz eigentlich positiv sind, sowas wie Planeten retten, dass Leute fair behandelt werden, dass Leute mehr Möglichkeit haben, wird benutzt, um eine Agenda zu pushen, die letztendlich wieder Leute ausschließt und versklavt, zum Beispiel. So. Natürlich kannst du nicht irgendwo hingehen und sagen, ey, ich nehme dir all deine Rechte weg. Niemand weg. Niemand wird das fördern. Du musst die Leute so manipulieren, dass sie glauben, sie kriegen was Gutes und dafür geben sie ihre Rechte her. So läuft es. Weißt du, was ich meine?
Boah, es ist so
Warte.
interessant, mit dir zu sprechen. Danke erstmal. Und ja, ich kenne auch das Konzept von Singularity. Ich sehe es genauso. Ich merke auch, dass es gewisse, also es ist ja jetzt schon so, dass obwohl ich erst 30 bin, aber so mit einem 20-Jährigen zum Beispiel, die nur TikTok kennen, die schon YouTube lame finden, weil es für die viel zu behindert ist und viel zu alt, so für die ist YouTube schon wieder so Boomer fast schon. Dann, ich check schon deren Humor fast nicht mehr, Alter, weil die halt schon, die haben so Memes auf ein anderes Universum katapultiert, wo es schon wieder so Meta-Meta-Memes gibt, wo du so den Anti-Anti-Humor feierst und du
Check ich,
denkst
glaube ich,
so,
auch nicht. Habe ich, glaube ich, also ich
genau.
habe. Ja.
Und letztlich, okay, aber die Frage ist, wie siehst du dann die nächsten 5 Jahre? Weil du merkst ja jetzt schon so, irgendwie alleine jetzt 2022, wenn du dir digitale Art kreieren lässt, wo du so sagen kannst, mach mir einen Schraubenzieher, der rot ist, auf einem lila Tisch liegt in Salvador Dali, aber leicht mit Picasso gemischt und er macht so, ich zeichne es dir und es ist genau das und es gewinnt jeden Kunstwettbewerb. Es
Weißt du,
gewinnt
was
jeden
geil ist?
Kunstwettbewerb.
Ich mache diese Computerstimme, diese 80er, ich muss jetzt neu, die habe ich irgendwann perfektioniert, bis mir auffiel, dass Computer gar nicht mehr so reden. Die reden perfekt Deutsch und Englisch. Die reden einfach so, how can I help you, sir? Yes, I'll make the arrangements. Aber ich will halt krampfhaft noch bei diesem, mein Auftrag ist herauszufinden, was ist Liebe? Keiner redet mehr so von den Dingern. Wir reden so. Jedenfalls, ich bin ja Simulationstheoretiker, tatsächlich nicht nur als Witz, sondern für mich ist das einfach eine philosophische Option, die alles andere umschließt. Ob man jetzt an die Bibel glaubt, an den Koran oder die Tora, diese Erschaffungsmythen, da war eine Macht, die hat das alles gemacht. Es werde Licht, Adam, Eva, die Arche, wie auch immer. Für mich ist das alles ein Typ, ein pickliger 15-Jähriger aus Wichita Falls in Wisconsin, der vor seinem Rechner sitzt und sagt, ich starte jetzt eine Simulation. Keine Ahnung, wo die hinführt. Ich nenne die Leute, keine Ahnung, Menschen, was weiß ich, keine Menschen.exe. Und die machen dann, was sie wollen. Und diese Computersimulation ist so hochwertig und so fortschrittlich, dass jedes einzelne biologische Wesen in dieser Simulation denkt, es sei echt und ich mag Corny und ich arbeite als Chirurg und es ist auch echt, aber es ist simuliert. So, auf deine Frage hin. Diese Bilder, die jetzt entstehen aufgrund schwacher KI, die aber schon sehr stark ist, wenn man sich die von vor 30, 40 Jahren anguckt.
Und das ist auch nur das, was wir als Otto Normal so jetzt nutzen dürfen, nicht was das
Absolut.
Militär irgendwie entwickelt hat, ja.
Ganz genau. Das Militär hatte das Internet auch schon 30 Jahre vorher. So, das ist der Gateway zu einer vollkommen neuen Form von Produktion und Intelligenz. Wir werden sehr bald merken, dass genauso auf Knopfdruck auch kleine Videoclips, Deepfakes, gibt es ja schon. Wirklich, also Filme. Also ich möchte einen. Also meine S-Bahn kommt in 16 Minuten. Computer, Handy, generiere mir einen Film, der exakt 15,5 Minuten ist, im Stil von 300 und Charlie Chaplin und DuckTales mit den Schauspielern Keanu Reeves, Adolf Hitler und meinem Nachbarn, den du ja kennst, bloß als 13-Jährigen.
Oh Gott, wir können
Lustig.
bald mit Hitler Sex haben dann.
80% lustig, 20% ernst, go. Tut, tut, tut. Ihr Film ist fertig. So, dann guckst du dir diesen Film an, den kein anderer kennt, den du vielleicht hochlädst als deine Kreation, obwohl du ihn nicht gemacht hast, sondern gedacht hast, ThoughtTube, okay? Alle werden diese Dinger teilen. Am Anfang werden sie scheiße aussehen, pixelig, Fehler haben, politisch unkorrekt sein. Nach 2 Jahren kriegt man es in den Griff, da sind wir aber schon weiter. Jeder druckt sich Sachen auf einen 3D-Drucker, Waffen, Möbel, Sexualpartner. Irgendwann kommt dann diese fucking Simulation, wo du auf den Knopf drückst und sagst, ey, cool, da sind Wesen, die glauben, sie existieren. So, die Frage jetzt ist, wann waren wir das letzte Mal da an diesem Punkt? Und warum sollten wir nicht jetzt in dieser Simulation sein, die irgend so ein Horst an der U-Bahn sich gerade in seinem Handy macht?
Das heißt, es wirft fast schon die Frage auf, ob die Realität irgendwann so komplexe Kulturleistungen hervorbringt, dass sowas wie Technologie entwickelt wird und es dann wieder in so einem endlosen Loophole dazu führt, dass man die ganze Zeit die Simulation, die Singularity erreicht. Und
genau,
dann
genau.
Hast du
immer
wieder den
wieder.
Urknall.
Und dann gibt es, ja, beziehungsweise es ist eine Simulation in einer Simulation in einer Simulation hoch eine Milliarde. Und vielleicht wurden deswegen die Schalter, vielleicht wurde dem Typ langweilig, weil diese 250.000 Jahre Menschheitsgeschichte, die wir meinen zu kennen, oder die 4 Milliarden Jahre oder 5, die die Erde existiert, ist in seinem Spiel vielleicht 6 Sekunden. Irgendwann wurde dem vielleicht langweilig und der hat gesagt, hey, notch it up a bit. Dieser Schauspieler wird jetzt US-Präsident. Danach gibt es eine Atemkrankheit, wo Leute Masken tragen. Dann gibt es irgend so einen Typen, der interviewt einen anderen Typen. Was weiß ich. Also für mich ist das einfach ganz normale Realität. Ich habe da kein Problem mit, habe auch keine Angst davor, weil ich spüre mich ja, ich rede ja mit dir. Ich denke ja, ich freue mich, ich knuddel mit meiner Tochter. Wenn das simuliert ist, dude, I'll take it.
Das ergibt auch so. Sinn, weil wie in einem Videospiel, es gibt ein paar Naturgesetze, das checken wir auch, es gibt so Gaußsche Normalverteilungen, so, es gibt immer ein paar komplett, es gibt immer riesige Menschen und ein paar Leute sind kleinwüchsig und so. So
Richtig.
Ergibt ja alles Sinn in dieser Realität,
Natürlich.
In der wir gerade sind. Das erklärt auch, warum es ein paar arme Länder gibt und ein paar reiche und
Natürlich.
Warum manche Leute irgendwie, ja, genau.
Oder zum Beispiel das Konzept von Hauptfigur und NPC. Wir nennen ja die ganzen Leute, die so normimäßig drauf sind, NPCs. Was, wenn das wirklich NPCs sind? Also die sind nicht, die haben anderes Bewusstsein. Das sind die Leute im Adventure-Spiel, wo du in so ein Dorf kommst und da steht jemand, du klickst, hier im Dorf gab es in letzter Zeit einige seltsame Sachen. Ich würde mal hinter dem großen Kirchturm gucken, ob dort nicht etwas Interessantes ist. So, und dann klickst du wieder auf die und die sagen wieder genau das Gleiche. Das heißt, die Leute, wo man jetzt denkt, ey, sag mal, verstehst du nicht, dass das alles Hyper-Bullshit ist? Nein, unsere Demokratie muss geschützt werden. Das sind einfach NPCs. May they be happy. God bless them. Es gibt keinen Sinn, dass wir uns bekriegen oder bekämpfen oder auf Facebook schreiben, du bist ein Arschloch, wenn wir einfach alle auf völlig verschiedenen Frequenzen sind. Vielleicht sogar in unterschiedlichen Simulationen, die man auch Dimensionen übrigens nennen kann. Und es komische Zufälle gibt oder Sachen, wo Leute sagen, das kann doch nicht echt sein. Ja, ist es auch nicht, Digga.
Es lässt sich auch gut vereinbaren, meiner Meinung nach zumindest, lässt sich das vereinbaren mit dem Non-Dualismus. Also hier Alan Watts oder sowas, ich weiß nicht, kennst du den Kanal actualized.org?
Nee, das nicht.
Ja, es ist halt im Endeffekt so dieses Ding, dass wenn du wirklich tief in die Realität und aufs Fundament von Realität gehen willst, kommst du eigentlich immer zu dem Punkt, dass das Einzige, was real ist, Bewusstsein ist. Alles andere lässt sich relativ gut als ein reines Sprachspiel beschreiben, was wir uns selber vorgaukeln. Also selbst die Personen, die ich als ich bezeichne und du als ich bezeichnest, sind extrem gute und hartnäckige Illusionen, weil die irgendwann zerfallen, wenn du wirklich tiefer reingehst. Und Bewusstsein ist aber sozusagen der Realm, in dem alles stattfindet und es lässt sich auch nicht weiter aufspalten. Das ist die Base Reality und
Richtig.
Im Bewusstsein, in dieser Bubble Bewusstsein, sind auch Simulationen von Realität möglich. Von daher ist es so nicht mal unvereinbar, diese zwei Theorien, Simulation Theory und Non-Duality irgendwie zusammenzubringen.
Ja, beziehungsweise mit ganz alten Philosophien, die es lang vor unserer Zeit gab, ob jetzt Plato, Aristotel, Sokrates, Nietzsche, Hegel, wer auch immer, Kant, die ganz andere Worte benutzt haben, aber die alle sozusagen die Realität, die Existenz versucht haben, irgendwie zu analysieren und teilweise auch in alten Religionen, uralten Religionen, teilweise wird es der Traum genannt oder der Herrscher, die Herrscherin, andere Worte für Dimensionen, Simulationen. So, wir sind jetzt aber an dem Punkt, wo wir Handys haben, die 100-mal so mächtig sind wie NASA-Raumprogramme von vor 50 Jahren. Wir haben jetzt diese Bildschirme und diese Programme, die diese Bilder herstellen. Das heißt, wir benutzen jetzt schon die Worte, mit denen es wahrscheinlich auch dann stattfindet. Und davor war es halt eher so, ja, sehr philosophisch. Aber diese Gedanken gab es alle schon. Die gab es alle schon, auch das Höhlengleichnis und alles Mögliche wurde alles schon durchdacht. Nur das Interessante ist, dass wir jetzt verstehen, aha, wir stehen eventuell kurz vor diesem Punkt, wo nur noch was ganz Kleines fehlt, damit es dann snappt.
Kann auch sein, ich rede so davon, ja, vielleicht wird es in 5 Jahren kritisch und wir checken nicht, dass es morgen Mittag ist, so,
Oder
weil
schon
wir
gestern
wieder
Mittag war.
exponentielles
Ja.
Wachstum, ja, genau.
Ja, es gibt ja diese wundervollen, diese Mandela-Effekte, da gibt es ja ganze YouTube-Videos. Also, man
Geiler Scheiß.
dachte, dass der Monopoly-Mann Monokel hat, jahrelang, aber wenn man es sich anguckt, hat der kein Monokel. Und da gibt es ja fantastische Explanation, so, Erklärungen dafür. Ja, das eine ist einfach, ey, du hast dich geirrt, okay. Das andere ist irgendwie, es sind verschiedene Dimensionen. Ich glaube, meine Lieblingserklärung ist so, ich glaube, es war ein 15-jähriger Junge aus USA, der meinte, wann war das? 2014 oder 15, als die in CERN diese Atompartikelbeschleuniger gemacht haben. In dem Moment wurde unser ganzer Planet in eine Paralleldimension geschiftet. Keiner hat es mitbekommen, aber deswegen sind ganz viele Erinnerungen anders so. Ob das jetzt so ist oder nicht, für mich macht das Sinn. Also es gibt Ereignisse, wo einfach ein dimensionaler Shift ist und wo du denkst, ey, warte mal, wie war noch mal diese Erinnerung? Warum kann ich mich nicht mehr erinnern? Oder warum kommt es jetzt in meinem Traum? Also es gibt unheimlich viele fantastische Frequenzen in diesem Universum, die so, so selten leider
Es gibt auch
thematisiert werden.
Déjà-vus sind weird.
Déjà-vus.
Oder
Genau.
ich war letztens, ich schwöre, ich habe Angst vor Hunden. Ich war letztens joggen und man denkt immer so, hoffentlich fällt mich kein Hund an. Und mich hat ein Hund angefallen. Und ich war direkt
Okay.
wieder so in diesem, wow, was, wenn meine Gedanken Mind over Matter und ich gerade das hervor, ich habe es heraufbeschworen,
Natürlich,
Alter.
hast du
Oh,
auch.
Attila
Hast du
Hildmann.
auch. Ja.
Ja.
Nee, das ist auch nicht Attila Hildmann. Das ist
Ja.
ganz, ganz basic Manifestationstheorie. Also, du schaffst eine Realität, in der du deinen Fokus komplett auf eine Sache legst und diese Dinge passieren. Ich gehe manchmal Straßen runter und visualisiere, was hinter der nächsten Ecke ist und komme dann in sowas wie, da ist ein rotes, sehr auffälliges Objekt auf der rechten Seite. So, komm dann dahin, tatsächlich. Oder ich denke mir, es werden hinter der nächsten Ecke drei Menschen auf mich zukommen, von denen einer extrem klein ist, aber kein Kind. So eine komischen Experimente. So, it's happening all the time. Ich erlebe die ganze Zeit Synchronizitäten. Ich glaube, das ist auch für mich ein großer Teil meiner Inspiration, so dieser Tanz, ja. Also, es macht Spaß.
Ja, im Non-Dualismus wäre es auch so, dass ich gerade, also dass du gerade mit dir selber sprichst.
Natürlich. Aber angenehm. Angenehmes Selbstgespräch, muss ich sagen. Und ja, schön auch. Sehr, sehr schön. Ich mag diese Gespräche, weil man sich da nicht so viel erklären muss. Ich glaube, erklären fällt gar nicht so schwer. Wenn jemand sagt, ey, wie meinst du das? Was schwer fällt, ist, sich immer wieder zu rechtfertigen für seine Fantasie. Ich glaube, ein großer Teil von diesem digitalen Bürgerkrieg, den wir zum Beispiel haben, so nicht erst seit Corona, auch vorher, links, rechts und so weiter. Ein großer Teil davon ist Fantasie gegen Ratio. Also Leute sagen, nee, du bist ja ein kompletter Spinner und Aluhut, was du redest. Und Menschen mit Fantasie können sich einfach alles vorstellen. Und da macht es total Sinn, dass sich da irgendwelche Leute treffen, Deals machen und ein paar kosmische Strahlen rausschicken. So, das ist alles überhaupt kein Thema. Die Frage ist, wer hat die Kohle dazu? Wer? So, und jemand, der das nicht visualisieren kann. Natürlich wird er Probleme haben damit. Natürlich wird er denken, du spinnst. Genau auch wie du denkst, er spinnt, dass er den Scheiß in der Tagesschau glaubt. Also haben wir eine ganze Menge Spinner, die auf unterschiedlichen Frequenzen versuchen, miteinander zu kommunizieren. Und das ist es überhaupt nicht wert. Das klappt gar nicht. So, da musst du schon wirklich dir Mühe geben und brauchst einen Übersetzer, einen Vermittler oder ein Programm, was das übersetzt. Das wär's doch mal. Wäre doch geil, wenn die Tagesschau parallel auf dem ersten und zweiten so eine Schwobler-Version und eine Normie-Version senden würde. Das wäre doch voll geil.
Das habe ich auch gestern irgendwo aufgeschnappt, dass es zukünftig so sein wird. Du gehst halt auf, also du kriegst halt die Realität präsentiert im Internet, die zu, also Spiegel macht zwei Artikel
Richtig.
jeweils zu deinen Algorithmen das passende Weltbild. So,
Na
und du
klar.
kannst irgendwann hat dann auch dein Sohn den letzten Elfmeter gegen Frankreich verwandelt, ist Weltmeister geworden und neben dir schläft eine heiße Chick. So, das lässt sich alles, es ist super krass, in diese Gedankenwelten reinzugehen, weil auch vielleicht dazu noch, VR wurde ja schon vor 10 Jahren irgendwie so als die Zukunft angepreist, aber so, egal mit wem ich rede, auch Leute, die übelst offen sind für das Thema, jeder sagt so, also so richtig krass durchsetzen tut sich's irgendwie noch nicht. So, ich benutze es nicht, kenne niemanden, der es richtig krass nutzt, weil eigentlich ist es ja ultra verlockend. Du kannst ja, es gibt ja diese Videos von Leuten, die halt irgendwie in so einem, so einer Art Arcade-Spielewelt diese Dinger aufsetzen und dann so fallen und dann so übelst auf den Boden fallen und so kreischen, weil sie, obwohl sie wissen, wir sind alle schlau genug, um zu checken, dass ich nur diese Brille auf habe. Aber wenn es schon, und es gibt ja nur einen Reiz, nämlich den visuellen, manchmal noch die Kopfhörer auf, dann hast du noch den auditiven Reiz, wenn dir dann auch noch ein Geruch vorgemacht würde und noch
Natürlich.
die Haptik und so weiter, dann würde man einfach irgendwann sagen,
Gibt
so,
ja
ich.
da nochmal einen Schlauch mit Hormonen und Endorphin und die Sache ist erledigt. Guck mal, das Mobiltelefon wurde die ersten 15 Jahre auch nur von Bankern benutzt. Und jeder hat gesagt, sag mal, spinnt ihr, was müsst ihr denn im Bus hier kaufen, kaufen? Ist doch Quatsch. So, dann hast du ein paar Anwendungen, das Ding wird billiger, die Leute finden Geschmack und plötzlich benutzt es jeder. Also, das ist doch immer so. Ich weiß noch, wie sie 2001, 2002 alle angefangen haben mit MMS und so UMTS-Verträge und bald wird man Fotos schicken. Keiner wollte sich Fotos schicken. Das hat dann nochmal 10 Jahre gedauert,
Ja, Mann.
bis Leute wirklich gute Fotos gemacht haben und verschickt haben. Der Mensch ist sehr langsam. Und das ist auch gut so, das ist ein Abwehrmechanismus, man muss nicht alles übernehmen, was neu ist. Aber da passiert echt schon einiges. Da passiert echt schon einiges. Und das geht manchmal so unter, weil jeder hat sein Leben, jeder hat seine Probleme und seine Sachen, an denen er arbeitet. Und dann passiert was, was alle irgendwie, wo alle hingucken, ja, keine Ahnung, Kanye West-Interview oder eine Fußball-WM oder ein Krieg. Da wissen alle Bescheid. Aber die vielen kleinen Sachen, die so passieren, die sind teilweise viel interessanter, weil da wirklich eine Art Fortschritt ist. Ob der jetzt gut ist oder schlecht ist, ey, das ist wirklich, kann man nicht beantworten.
Ich hoffe, es ist okay, wenn wir in die letzten 5 bis 10 Minuten der Boxrunde gehen, weil
Gerne.
ich weiß auch, dass ich deine Zeit gerade beanspruche. Zum einen
Alles gut.
noch die Frage, genau, also ich noch als kurzer Gedanke, ich habe auch irgendwie das Gefühl, es könnte der letzte Durchbruch von VR könnte, müsste eigentlich langsam halt die Sexindustrie sein, weil ich verstehe, es ist ja jetzt schon so, du hast übelst viele Incels, es gibt gar keinen Grund mehr, warum du noch selber irgendwie auf den Fleischmarkt dich begeben sollst und irgendwie da voll anstrengend irgendwie duschen und keine Ahnung, Haare machen und so stabil aussehen. Ich habe alles daheim so. Wenn man das noch weiterführt, so, es gibt ja schon 16K-Porn irgendwie, wenn das dann noch 360 Grad geht und die dann noch so auf deine Bedürfnisse, weißt du, sie weiß vom letzten Mal, was dir gefallen hat und so und sie überrascht dich auch mit dem Ding so und
Ja,
ja,
da geht's
das
hin
ist
und
krass.
wir brauchen nicht mal so weit zu gehen. Einfach die Tatsache, dass jeder konstant Zugang zu Fornikation hat in Form von Film, ist ein riesen Werteverlust, ist sehr verlockend und sehr spannend, aber es sorgt für einen Testosteronabfall in der männlichen Gesellschaft, es sorgt für diese Schnelllebigkeit. Man betrachtet irgendwann Menschen so wie Clips, next, 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 hier zu große, hier zu kleine, da zu lange Beine, da so, also es ist nicht gut. Es ist nicht gut und ich glaube, es ist auch eine Psy-Op. Ich glaube, das ist da, damit die Leute sich nicht mehr so gut reproduzieren. Ich glaube, damit die Familie, die Fortpflanzung und einfach die Population einfach irgendwie in Schach gehalten wird. Also es ist wirklich meine Meinung. Dazu gehört nicht nur Porn, dazu gehören ganz viele Dinge, die im Prinzip sowas wie Unabhängigkeit und Zugänglichkeit simulieren, aber eigentlich unsere gottgegebene Intelligenz völlig vernachlässigen und uns zu so fetten, passiven, abhängigen Blobs machen. So, da muss man wirklich aufpassen. Das Gute im Leben ist meist woanders. So, Bewegung, Austausch, Sonnenaufgänge, Freundschaft, Werte, Glaube, gute Nahrung, Keine Ahnung, also die ganzen Sachen, die jetzt als Neurechts betitelt werden, Wandern
Genau,
und Gott und
wollte
so,
es gerade
das ist auch, das hat auch Methode, das ist doch klar. Natürlich ist eine Bevölkerung, die vom Quadrat sitzt und sich auf Amazon ein Päckchen liefern lässt, natürlich ist die einfacher zu kontrollieren als Leute, die Fragen stellen und hinter das Narrativ gucken wollen, wie irgendwelche Schwurbler. Natürlich sind die leichter zu kontrollieren. Und genauso muss man sich aber auch das raussuchen, was einem gut tut.
ich finde es immer so geil, wenn man von diesem Chapter gefragt wird oder Kapta oder wie das heißt. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Man, ich habe es noch nie.
Capture.
Ja, Mann, solange Steffen Seibert das nicht einmal richtig ausgesprochen hat für mich, weiß ich es nicht genau. Und der sagt so: Ja, kannst du erstmal beweisen, dass du kein Roboter bist? Und ich denke so: Du bist der Roboter, du Hurensohn. Das ist voll entmenschlich. Und das ist zum Beispiel eine entwürdigende Frage, die wir alle mitmachen. So: Ja, das sind die drei Brücken.
Beweis erstmal, dass du kein Roboter bist. Weißt du, was der Zweck ist von diesen Capture-Dingern? Wo ist eine
Anscheinend
Ampel?
lernen wir ihm, was Brücken sind, richtig?
Ja. Wir
Krass, Mann, das habe ich
füttern
gestern
seit
gehört.
Jahren die KI, damit die durch unsere Halbintelligenz superintelligent wird. Und irgendwann hat die 80 Milliarden Mal gesehen, wo die Ampel ist und wo nicht und weiß ganz genau, wie die selbstfahrenden Autos fahren müssen. Also es kommt alles zusammen. Das ist wirklich genial. Die haben es einfach vorgeschaltet, bevor du da irgendwie deine E-Mail-Adresse einrichtest.
Vor allem
Ja,
so,
genial.
der Silicon Valley outsourced dieses Machine Learning an uns. So.
Natürlich, wir füttern unsere neuen Overlords, die KI 7000X. Und natürlich, ja, wie gesagt, es gibt diesen schönen Satz, wenn das Produkt nichts kostet, bist du das Produkt. Genauso ist es. Wir merken langsam, was der Nachteil ist, oder die dunkle Seite von diesen ganzen im Prinzip wundervollen Tools, die uns auch wirklich teilweise connected haben, zumindest am Anfang, wirklich befreit haben, eine völlig neue Welle
Ja.
der Kreativität ausgelöst haben, eine Euphorie. Diese Tools wurden alle gekapert von gierigen Machtkonglomeraten, die uns damit schon auf eine Weise abhängig gemacht haben, weil es geht ja nichts mehr ohne Apps, so, aber es geht natürlich doch. Du musst es nur wieder lernen. Wir haben uns verlernt. Wir haben verlernt, was es heißt, ohne Technik zu existieren.
Ich glaube, Marshall McLuhan, ich habe ja hier so einen Medienkanal irgendwie so im weitesten Sinne, auch wenn es jetzt irgendwie was anderes geworden ist, hat mal gesagt, die Menschen sind die Geschlechtsorgane des Maschinenzeitalters.
Oh,
Das heißt,
wow.
wir bringen sie eigentlich so hervor und optimieren so, sie und bringen sie auf die Welt und dann natürlich irgendwann sind wir dann obsolet, weil wir noch so bescheuerte Sachen brauchen wie Schlaf und ein Wochenende und irgendwie manchmal was Sinnliches und so und gar nicht nur auf Effizienz. Jetzt mache ich wieder diesen 80er-Jahre-Move. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass der völlig behindert geworden ist. Ja.
Ich meine, es gab ganze Tänze. Es gab einfach 10 Jahre lang Leute in Diskotheken, die so, zzz, 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 ja, weil es einfach so, was passiert da eigentlich? Diese Metallbox versucht, ein Mensch zu sein. Gott, wie lächerlich. Ja, heute performt diese Metallbox hochsensible Operationen an Menschen, die kein anderer Mensch
Es
machen
war
kann.
auch 40 Jahre lang, war jeder Roboter so.
Natürlich,
Und
natürlich.
so, deswegen, da sind wir wieder bei exponentiellem Wachstum, wie dieses Schachdings, was jeder kennt mit einem Reiskorn. Und dann irgendwann
Genau,
brauchst du so
genau.
37 Erden, um den Reis zu produzieren beim letzten Feld.
Ich möchte, da wir auch fast am Ende sind, ja, laut
Ja.
eigener Aussage, noch einen positiven Gedanken reinstreuen, weil ich war lange Zeit wirklich sehr im Zwist, weil zum Beispiel Leute wie Yuval Noah Harari, die ja extrem interessantes Zeug geschrieben haben über die Vergangenheit und über die Zukunft, plötzlich waren die mit dem WEF und Klaus Schwab verbandelt und hey, was ist das jetzt? Warum ist der auf der Seite? Was plant er? Der wird jetzt so als Transhumanist und so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Typ drauf ist. Ich meine, es gibt eine Chance, dass diese Hypertechnokratisierung an einen Punkt kommt, wo sie uns nicht versklavt, sondern uns dient. Die Frage ist, wer besitzt sie und wie wird sie genutzt? Also als praktisches Beispiel, wenn Diktatoren, also jetzt schon, Technik benutzen, China, Deutschland genauso, Amerika, um zu wissen, wo wir sind, was wir kaufen. Deine Krankenkasse steigt, weil du Zigaretten gekauft hast mit deinem Handy und so weiter und so fort. Du warst bei einer Demo, du darfst nicht mehr Zug fahren. Das kommt ja alles. Vielleicht gibt es einen Punkt danach, wo, ich meine, alle kritisieren andauernd Politiker. Die sind gierig, die sind korrupt. Was, wenn wir diese Politiker nicht mehr brauchen und eine KI gefüttert wird mit dem Auftrag, für unser Glück zu sorgen? Was ist, wenn die uns nicht alle vernichtet, sondern uns alle dem Glück näher bringt. Es ist immer eine Option. Also wir wissen nicht, wohin das führt. Keiner kann zu diesem Zeitpunkt sagen, hey, das ist nur schlecht oder nur gut. Es liegt daran, was wir mit dieser Technologie machen, weil sie hat das Potenzial, uns zu befreien oder uns zu vernichten. So wie Atomkraft. Atomkraft kann Strom spenden für ein Krankenhaus, wo Leute geheilt werden. Und Atomkraft kann Bomben machen, die Millionen von Leute tötet. Ein Messer. Du kannst mit einem Messer jemand in die Kehle durchschneiden oder eine Nabelschnur durchschneiden und Leben schenken. Also jedes Produkt, jede Technologie hat ein unendliches Potenzial. Und anstatt immer rumzuheulen, wir sollten uns fokussieren darauf, das Potenzial zu erkennen und zum Guten zu wenden. Da bin ich ein ganz, ganz krasser Vertreter dieser These. Und ich möchte auch dran glauben. Also sonst müsste ich morgens nicht aus dem Bett kommen, wenn ich denke, ey, in 20 Jahren sind wir alle irgendwie Zombies, die Nanobots in uns drin haben und jeder schlechte Gedanke führt zum sofortigen Tod. Ich meine, ey, was ist das für ein Leben? Ich hoffe, wir kommen da nie hin. Aber beides ist möglich. Oder vielleicht splittet sich unsere Welt ja auch in zwei Dimensionen und die einen sind im Himmel und die anderen in der Hölle, so wie es immer prognostiziert wurde.
Die Bibel fängt ja auch so an, zuerst schuf Gott den Himmel und die Erde. Und das könnte auch so, weil du gerade, boah Gott, ich bin der schlechteste Interviewer auf der Welt, jetzt gehe ich wieder zum ersten Satz zurück. So,
Doch
das ist
perfekt.
ja wie, er schuf Gott die Eins und die Null. Weißt du, die Bibel
Richtig.
beginnt mit der
Ja,
Polarität und
mit
das
einer
könnte man auch übertragen
Binarität.
auf, ja, Binarität.
Natürlich.
Ja, voll krass.
Natürlich.
Ja, es wird sich. Die Frage wird irgendwann beantwortet werden, ob, weil es gibt gesellschaftspolitische Entwicklungen, die meisten sind so eine, machen so eine Pendelbewegung. Wenn sie zu krass werden, wenn die Leute zu woke werden, dann gibt es irgendwie so einen Backlash.
Sieht man ja jetzt schon.
Wenn die Leute
Ja.
zu nationalistisch werden, so, dann gibt es irgendwann so, jetzt wie heute, da musst du dich irgendwann schämen, dass du überhaupt irgendwie auf die Welt gekommen bist als Deutscher. Und die Frage wird sein, ob auch Technologie als abstraktes Konzept irgendwann so doch kein Zug ist, der nie aufhört zu fahren, sondern auch wieder so zurückkommt. Und man merkt ja auch, es gibt ja jetzt so Trad-Life-Bewegungen und so, dass man wieder so sagt, ich heirate mit 20, habe eine Frau und irgendwie baue mir ein Haus und habe kein Handy. So, das sehe ich auch als was mega Positives, weil anders kriegen wir das Ding nicht gefasst, wenn wir nicht wieder sagen so, hey, ich will mich irgendwie am Tag körperlich betätigen, ich mache meinen Laptop aus und mir ist egal. Also eigentlich. Danke auf jeden Fall, dass wir.
Das ist der Konflikt oder die Herausforderung unserer Zeit, die Trennung zwischen Ursprung und Fortschritt und den richtigen Kompromiss finden, weil nur Ursprung ist schwierig, ist aber vielleicht die Antwort. Nur Fortschritt ist auch schwierig, weil wer kontrolliert den Fortschritt und wofür? Und eine Harmonie, ein Yin-Yang, eine Dualität zwischen verschiedenen Mächten. Weil, guck mal, sowas, wir haben jetzt die ganze Zeit über diese Midjourney-KI geredet, die Bilder herstellt. Und du sagst, genau, das Militär hat seit 20 Jahren was viel Mächtigeres. So, wenn jetzt irgendwann trotzdem normale Leute diese KI benutzen können, um Realitäten zu schaffen, vielleicht entstehen da ganz starke neue Dinge, die zum Guten genutzt werden. So, natürlich werden gewisse Mächte versuchen wollen, das zu verhindern. Und nein, nur die Regierung oder nur die Polizei oder nur Milliardäre haben diese KI. Aber vielleicht gibt es ja da noch ein weiteres Kapitel. Also ich weigere mich einfach von so einem Endpunkt auszugehen, sondern für mich ist ein Endpunkt immer auch ein Startpunkt für was anderes. Und bei Kreativität merkt man das immer, bei Beziehungen genauso oder Freundschaften, da ist so ein Punkt, wo du denkst, oh Gott. Es wird nie wieder sein wie vorher. Und 10 Jahre später merkst du, krass, das war der Anfangspunkt für was viel Besseres. Wäre das nicht passiert, dann wäre mein Leben ganz anders gewesen. Also, ey, let's see, let's see. Aber ich finde es spannend, auf jeden Fall auf diese spirituelle, technologische Ebene zu gehen und so ein bisschen die Fantasie baumeln zu lassen. Das ist schön. Das ist echt schön. Und dabei auch nicht zu vergessen, wie viel Kraft eben so die Natur hat und der Ursprung und die Liebe zwischen Mutter und Kind, zwischen Vater und Kind, zwischen Mutter und Vater, zwischen Menschen, dieses Ursprüngliche, woraus das ganze Universum ist, so, das kann Technik nicht ersetzen. Das wahrscheinlich nicht.
Ich danke dir herzlich für die Schlussworte. Das war mein erstes Gespräch mit Joe Rogan, der gerade auf DeepL simultan übersetzt wurde und damit auch sein erstes deutschsprachiges Interview überhaupt. Danke, Joe.
I'm flattered. Thanks. Thanks.
Ah,
Thanks for
okay, jetzt ist
coming to
er.
Austin. Ja.
Aha, ja.
Ja.
Liebe Zuschauer, das übersetze ich euch dann später nochmal. Er hatte jetzt die Technik ausgeschaltet. Und das war auf jeden Fall stabil. Ich greife auch nochmal den Satz auf, den du vorhin gedroppt hast. So, es ist cool, mit Leuten zu sprechen. Da fühlt man sich immer gleich connected, wo man nicht so, wie sage ich das jetzt in politisch korrekt und geht so, läuft dann so halb verkrüppelt rum, weil man immer so doppelt denkt, okay, ich meine jetzt, aber dann, ich sag so mit denen, man sagt dann so, man ist ein kritischer Geist und versucht auch immer die andere Perspektive mit einzubeziehen, obwohl man einfach nur sagen will, dass man halt die AfD gewählt hat. Nee, danke auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir haben irgendwann mal wieder das Vergnügen. Und ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht willst du noch mal sagen, ich habe ja unheimlich viele Follower. Ich bin ja so die Dagi B des alternativen Mediums-Spektrums. Irgendwie ein Twitter-Ad oder dein YouTube-Kanal.
Snicklink fast überall. Ich bin auf jeder Plattform, gibt es eine andere Seite von mir zu erleben, weil jede Plattform andere Sachen zulässt, aber auch der Ton anders ist, aber auch die Menge von Leuten tatsächlich, die einem followt, je mehr es sind, desto eingeschränkter ist man, weil jedes Wort, was man sagt, begutachtet wird. Auf Twitter folgt mir fast kein Arsch, da bin ich sehr frei, da bin ich sehr ehrlich. Lösche alle Tweets nach einer Woche automatisch, weil ich auch keinen Bock habe, dass jemand zurückguckt, weil es war für den Moment. Snicklink auf allen möglichen Kanälen, ich bin überall aktiv. Ich habe Phasen, wo viel rauskommt, 20, 30 Dinge am Tag. Ich habe auch mal zwei, drei Tage, wo nichts kommt. Seid gespannt, seid gespannt und folgt diesem Mann, falls ihr es nicht schon tut.
Ich, für mich hast du jetzt gerade, okay, falsch ge, weißt du, so ins Leere, oben, unten.
Folgt, wenn hier ein anderes Gesicht ist, folgt diesem Gesicht, egal wo es ist. So, jetzt müsste dein Gesicht hier so sein. Mach das mal so mit After Effects.
Ja, Mann. Okay.
Ja, dieses Gesicht. Oder auf meinem Gesicht einfach. Folgt diesem Mann.
Tschüss und danke fürs Zuschauen aus Snicklings T-Shirt heraus.
Die Unterhaltungsroboter ziehen sich nun zurück in ihre Robotergemächer, genauso wie Karl Lauterbach.
Peace.
Peace, Bro, war cool.